Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Wedder Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute sind wir unterwegs und die Skype-Verbindung ist besser denn je. Funktioniert einmalig. Guten Tag, Markus, aus Norwegen in Nürburg.
Hallo Christian, morgen.
Morgen. Wir sitzen hier. Hier ist noch Thomas, ein Hörer des Podcasts. Stefan, ein Hörer des Podcasts und auch schon langer Bekannter. Ein anderer Thomas ist vorne unterwegs. Hier laufen Läufer um uns rum und wir schaufeln uns mit Müsli zu und pushen uns mit Kaffee, weil wir alle noch was müde sind. Weil?
Wir sind ja gestern schon angereist.
Wir sagen, erzähl mal, wir sind bei der, beim Nürburgring.
Der Eifel.
In der Eifel. Das Wetter ist im Moment nebelig.
Ja, aber die Sonne drückt schon mal durch. Also
wird schon noch. Wir sind noch optimistisch. Gestern hat es leicht geregnet und wir sind hier, um die 24 Stunden am Nürburgring zu fahren.
Und es war kalt gestern Abend. Halleluja. Also wenn ich so an heute Nacht denke, dass es auch so kalt werden kann.
Echt? Nee, ich fand's gar nicht so kalt.
Ehrlich, ne? Du sagst, ich fand's frisch.
Der Markus hat natürlich auch hier im Separé im Auto geschlafen. Der Thomas hat im anderen Auto geschlafen, der Stefan hat im dritten Auto geschlafen und ich habe den alten Oldschool 24 Stunden Oldschool Style gemacht und habe in meinem alten 1996 zuletzt aufgebauten Zelt übernachtet.
Im Auto habe ich nicht gefroren, das war super. Also das ist wirklich...
Das Zelt ist übrigens so aufgestellt am Hang und wenn der Markus seine Handbremse ziehen würde nachts, dann wird der Wagen losrollen und aus mir ein kleines Häufchen Elend machen. Ja, also wir fahren hier 24 Stunden. Wir gucken mal, wie es so ausgeht. Markus fährt alleine. Ne? Der wollte mit keinem anderen fahren. Wir wollten auch nicht mit ihm fahren, haben wir uns überlegt. Dann muss er halt alleine fahren. Wie viele Runden? Zwei hatten wir gestern gesagt.
Zwei haben wir gestern gesagt.
Eine hin und eine zurück.
Ja, genau. Nee, also heute eine und morgen eine. In dazwischen habe ich gut Zeit zum Ausruhen, Schlafen, Bier trinken.
Regeneration, Müsli essen. Genau. Wir haben Kilo Powerbar. Muss ja auch irgendwie, es muss ja weg.
Muss ja weg. Muss ja wieder mit nach Hause ja schlecht nehmen. Sonst.
Ja, nee, ist der Verfallsdatum. Ich habe das günstiger genommen hier. Ja. Wir fahren das andere. Das ist Viererteam. Manuel, der den Chris freundlicherweise und netterweise noch schnell ersetzt hat, kommt noch. Und wir haben uns mal so, ohne zu wissen, wie gut jeder eigentlich wirklich ist und wie viele, ob das überhaupt realistisch ist, so als große Hoffnung auf die Fahnen geschrieben, 24 Runden zu fahren. Also im Mittel, es ist gerade nur vor 20 Minuten sind die ersten Läufer hier vorbeigekommen und gerade ist noch ein Läufer gekommen. Und das heißt, er hat für die ersten circa 800 Meter schon 20 Minuten gebraucht. Was sollen wir ihm wünschen?
Dass er nachher nicht mehr auf der Strecke ist, wenn wir fahren.
Ja, und die Vernunft vielleicht doch aufzuhören irgendwann. Ich wollte übrigens eben laut skandieren, kauft euch ein Rad und macht was Schönes, aber das habe ich mir dann doch verkniffen. Das wäre, glaube ich, nicht nett gewesen. Ja, wir fahren hoffentlich, also primäres Ziel ist Spaß zu haben, aber so 24 Runden wäre super. Und du fährst irgendwas.
Mal gucken,
sehr gut. Lieber tief stapeln und von weit oben fallen, als umgekehrt. Es ist ja, ankündigen und dann nicht abliefern, ist halt schlimm.
Ja, eben, genau. Und das ist so, also es gibt so einfach Faktoren, die mir ein gutes Gefühl geben. Schöner Asphalt, breite Straßen.
Super Leute.
Genau, also.
Was macht dir Sorge, ja?
Kurz verlaufen. Bin weg.
Ja.
Mahlzeit.
Schönen Tag, gut, viel Glück.
Ah, scheiße.
Immer noch verlaufen?
Ja, wo kommt die Mauer da
her? Die ist neu.
Ja, das ist also ja, kurz bei Leute mit Zelten hier. Und
da kann halt alles passieren.
Genau, und da kommen dann eh noch mal Leute hier übers Zelt gestolpert.
Du warst bei Faktoren stehen geblieben. Faktoren,
ja, nee, genau. Also es gibt auch Faktoren, die mir Mut machen. Wo ich sage, ja, man kann doch ein paar Runden schaffen. Und dann gibt es aber so Faktoren wie, verdammt, nach vier Runden hast du ja doch schon 2000 Höhenmeter.
Mhm. Ja, die Strecke wusstest du ja vorher.
Ja, aber das ist so, es klingt ein, also man sucht sich ja natürlich auch mal das raus, was motiviert. Also sagen, okay, 25 Kilometer eine Runde, ja, das müsste so eine Stunde schaffen. Aber wenn du die Höhenmeter anfängst zusammenrechnen, kommt dann doch einiges zusammen. Wenn ich so überlege, wie ich beim Ötztaler gelitten habe oder so, ja,
mal schauen. Ötztaler waren 5,5, ne?
Ja, was über 5.
Sagen wir mal 5,5, um einfach zu rechnen, das wären 11 Runden.
Ja. Ich meine, verteilt auf 24 Stunden sollte ich das schon auf die Reihe kriegen.
Du kannst ja auch rechnen. Fährst zwei Tage hintereinander in Ötz, das heißt, fährst heute in Ötz, fährst 11 Runden und fährst morgen in Ötz, fährst 11 Runden. Das wäre ja schon ein mehr Aber Hauptsache Spaß haben. Das
genau.
Ist ja erstmal das Wichtige.
Genau.
Und
heil ankommen.
Heil ankommen.
Gerade auch in den schnellen Passagen hier unfallfrei durch.
Ja, das ist das Wichtigste uns allen.
Genau. Und,
ja, also den Markus werden wir dann jetzt gleich nicht mehr hören, weil der ist ja dann unterwegs. Ne? Also wenn ihr den Markus vor unserer Nachbesprechung nochmal hört, ja, dann ist irgendwas ganz schief gelaufen bei ihm.
Dann bin ich halt einfach schon Mitternacht fertig in meinen 30 Runden.
Ja, eigentlich haben wir noch genug Bier, um ihm danach wieder froh zu stimmen. Auch verschiedene Sorten, dass der Kopfschmerz garantiert ist. Also da machen wir uns keine Sorgen. Trost, er wird nicht hier irgendwie in einem Leiden anheimfallen. Ja, wir werden zwischendurch vielleicht nochmal so auch mit den anderen sprechen, wie sie ihre Runden empfunden haben. Und
ich gebe ja vom Stuhl.
Ja, letzte. Ja, das Bier morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Nee, mal zwischendurch so, wie es war und vor allen Dingen auch mit den Leuten, die bisher noch nie hier gefahren sind und schauen wir mal weiter.
Wollen wir noch ein paar Worte sagen zum Zelten hier? Mhm. Warst du gestern auf der Expo?
Ja. Nee.
Als du Chatunterlagen geholt hast, hast du nicht geguckt, was da so in Ständen war?
Ja, da war so hier mal ein Helm, da mal eine Klamotte, aber ich habe mir das jetzt ehrlich gesagt nicht genau. Und von Specialized war was. Mein Kollege Daniel hätte das Fatbike wahrscheinlich angebetet. Aber ansonsten habe ich ehrlich gesagt nicht viel gesehen. Und man sieht so viel an Rädern auch. Also es ist ja auch wirklich eine Material-Pornografie,
ja,
die hier betrieben wird.
Das ist unglaublich.
Noch und nöcher. Da fällt der Markus mit seinem Bianchi hier unter ferner Liefern gar nicht auf.
Ja, wenn du ja kein Hochprofil fährst, bist du eh schon mal raus aus dem Contest.
Ohne Hochprofil brauchst du hier gar nicht antreten. Und ich komme dann schon wieder mit meinem Rad in die Kategorie Kuriositäten. Ne? Also das ist halt, wie es früher mal war.
Wenn du noch das Magenta-Trikot anziehen würdest.
Ja, wir haben ein
Magenta-Trikot. Da würdest garantiert jede Runde erwähnt werden.
Wenn zum Beispiel der Max jetzt vom Stuhl gefallen wäre, hätte er eine Runde im Magenta-Trikot fahren müssen. Ja, also wer sich mal nicht benimmt, der kriegt das Magenta-Trikot und der hat dann verloren. Und eine Magenta-Kappe. Ich habe so eine Magenta-Kappe.
Oh, oh, oh.
Das ist vielleicht die Vorstufe.
Das ist ja übel. Mhm. Nee, aber eigentlich schöne Atmosphäre hier, muss ich sagen. Unglaublich, wie die meisten, die ja schon, also Entschuldigung fürs Sound, ich esse hier nebenbei noch. Also erstaunlich, wie die Leute hier ausgerüstet sind, was die anrücken. Jetzt nicht nur biketechnisch, sondern auch Zelte und Busse und halbe Einbauküchen auspacken und also unglaublich.
Wir kommen uns schon ein bisschen mickrig vor, wenn wir ganz ehrlich sind.
Also bevor der Pavillon gestern da war, haben wir wirklich nur da gesessen mit vier Autos und dazwischen einen Tarp gespannt, also beim Trocknen sitzen.
Ja, und haben gedacht, boah super, wir sind ja voll gut ausgestattet.
Genau, waren zeitig da und dann kamen die anderen alle mit ihrem wirklich irren Equipment.
Ja, man hat den Eindruck, dass mehrere Leute wochenlang trainiert haben, um diesen Pavillon innerhalb von Minuten aufzuziehen.
Ja, aber ich denke, wenn nächstes Jahr Velo Home vielleicht wieder hier dabei ist, gibt es dann auch einen.
Ja, gucken wir erstmal, wie wir diesmal durchkommen. Und hinterher, vielleicht sagen wir auch hinterher, so einen Scheiß mache ich nie wieder.
Das sagt man immer. Also ich habe dreimal Trondheim-Oslo gemacht. Yes. Ich habe dreimal auf dem Rad gesessen oder zweimal auf dem Rad gesessen und gesagt, ich mache das nie wieder. Und
hier wird nach Werkzeug gefragt. Was für ein Werkzeug?
Wasserkocher? Ist der noch da? Oder?
Ja, einfach fragen. Ja, also ich habe...
Wasserkocher kommt nächstes Jahr auf die Liste.
Genau, haben wir vergessen. Nee, also was wollte ich sagen? Genau, ich habe dreimal Trondheim Oslo gemacht, habe jedes Mal auf dem Rad gesessen und gedacht, ach, was machst du für einen Scheiß, du Vollidiot, nie wieder. Und dann kommst du ins Ziel, das Ding ist fertig und du denkst, ach komm, nächstes Jahr nochmal.
Ich muss sagen, bei mir ist es ja so, dass ich das jetzt zum dritten Mal hier irgendwie mache. Und dann vielleicht aber auch eher der Gedanke kommt, es gibt ja noch in Kelkheim, glaube ich, 24-Stunden-Rennen oder so. Vielleicht dann auch nochmal was anderes zu machen. Aber das wollen wir jetzt noch nicht drüber sprechen, was wir
machen. Genau.
Gucken wir erstmal, dass wir gesund durchkommen.
Pannenfrei.
Thomas, was erwartest du so vom Rennen?
Sonne.
Wir werden bescheiden, wie man sieht. Und dann gleich mal zwischendurch auch eine Rückmeldung, wenn wir die ersten Runden hinter uns haben. So, und das war dann auch schon unser Rad am Ring. Wir sind jetzt heute Abend, ist es Dienstag. Ich musste kurz überlegen, weil alles durcheinander ist. Wir sitzen wieder beisammen, auseinander und haben jetzt das alles mal ein bisschen sacken lassen und wollen euch erzählen. Wir sind natürlich, wie es sich gehört, aus Leipzig zugeschaltet. Der Markus.
Hallo Christian.
Grüß Gott.
Köln.
Schönen guten Abend.
Du bist wieder, also ich fühle immer, ich spüre immer noch den Ring in mir, der mich geknechtet hat.
Nö.
Nö?
Nö. Also ich fühle mich noch ein bisschen müde, so vielleicht, also ein bisschen Schlafrhythmus durcheinander. Mhm. Aber so an sich völlig beschwerdenfrei.
Ja, Beschwerden?
Das bedeutet natürlich auch, man hat noch Reserven, man hat eben doch nicht alles gegeben.
Ja, ich habe auch zwischendurch gedacht, ey, der C, der das wird nichts, der gibt hier nicht alles, der gibt sich keine Mühe. Das war schon, teilweise war es, ich habe mich ein bisschen geschämt für dich.
Mhm. Sorry.
Hab den Nachbarn gesagt, auch den kenne ich nicht, den Vogel.
Ja.
Keine Ahnung,
ja,
den haben wir mitgenommen und haben den hier auf den Rad gesetzt. Wo der herkommt, weiß kein Mensch.
Ja.
Der isst auch kein Fleisch, ne? Boah,
ja,
will man eigentlich nichts mit zu tun haben.
Ja, verstehe ich.
Ich schlepp da Bier an, ne? Auch so ein bisschen hier um Gastgeschenke und so. Und da kommt der mit so was alkoholfreiem Geplör. Naja.
Sorry, es tut mir echt leid, dass ich... Also ich wollte euch nicht so bloßstellen.
Ja, ist jetzt passiert, ne? Wir lernen ja immer daraus und wissen, wie wir es beim nächsten Mal besser machen. Das ist ja das Entscheidende. Das ist ja nicht schlimm, da kann man drüber hinwegsehen. Einmal, ein zweites Mal. Einmal ist ein Versehen, zweites Mal ist ein Fehler, drittes Mal ein Versagen. So, wir wollen mal erzählen, wie es war.
Genau.
Vielleicht so ein bisschen
und während ich mich quasi nicht angestrengt habe, hast du dich aber angestrengt.
Ich habe mich angestrengt? Nee.
Ja, wenn dein immer noch nachwirkt.
Ja, wir haben jetzt mal vorher kurz uns besprochen, wie wir das alles so aufbereiten und haben dann gesagt, dass wir quasi die Rennen gesplittet so ein bisschen erzählen und dann danach mal so alles insgesamt nochmal aufarbeiten. Und ja, die Staffel. Fangen wir mit der Staffel an. Es hat rundherum irgendwie funktioniert. Und ich kann noch nicht mal sagen, warum, aber ich hatte vorher so ein bisschen meinen Wunsch, Traumziel, was man aber relativ schnell, vor allen Dingen ich, dann auch für mich ad acta legen konnte, waren 24 Runden, also eine Stunde Runde und durchfahren. Das war dann aber auch bei mir schon klar, relativ schnell für mich, dass das für mich eng werden würde. Und dann habe ich mir so gedacht, 20 wäre auch schön, das ist so eine runde Zahl. Ja, was hast du denn so vorher gedacht, so die ersten Minuten, so kurz vor Start, wie viel wir schaffen? Hast du da so eine Vorstellung?
Muss ich ehrlich zugeben, ich hab wenig an euch gedacht, während ich auf dem Rad saß, mit mir zu kämpfen.
Nee, vorher, bevor dem Start. Weißt du, so.
Achso, vor dem Start. Ja, irgendwie komischerweise klingt immer 25 Kilometer oder fast 26 die Runde. Das schafft man doch in einer Stunde, denkt man halt so in seinem jugendlichen Leichtsinn. Mhm. Dann denkt man eben so 24 Runden hält man für machbar. Ja. So.
Genau.
So. Aber du hast halt mal zwischendurch gesagt, zum ersten Abend, dass ihr ganz schön schlapp seid oder dass ihr müde werdet und dass es dann doch nur mit 20 rechnet.
Mhm, genau. Das. Ich hatte dann so zwischendurch gedacht, okay, 24 wäre phänomenal, wäre super, wäre fantastisch und habe dann irgendwann mal so gedacht, ja, 20 ist eigentlich auch super. Also 20 ist absolut in Ordnung und da würde ich trotzdem noch ein Rad vor Freude schlagen. Wir haben dann am Anfang noch so ein bisschen überlegt, man muss ja so Gedanken machen, in welcher Reihenfolge wir starten und dann, das hatte sich relativ schnell ergeben, weil der Manuel ja mit wenig Rennerfahrung war und dann haben wir gesagt, er startet als Letzter, damit möglichst viele schon von der Strecke wieder runter sind, da er und ich eine Lichtanlage teilten für die Nacht, war dann auch klar, dass ich an zwei starten muss. Und dann war es nur noch die Frage zwischen Thomas aus Berlin und Stefan, wer von den beiden startet. Und die hatten sich das dann auch wunderbar ausklamüsert. Und es hat auch diese ganzen Besprechungen und so, wie wir was angehen und wie was passieren soll. Das hat auch alles einwandfrei geklappt. Ich weiß nicht, ob ich da einfach gesagt habe, wir machen es so oder ob das ein Gruppenprozess war. Keine Ahnung, kann ich auch gar nicht mehr so richtig erinnern. Aber es war jedenfalls keine große Diskussion bei so Sachen. Und dann ist der Stefan los. Ihr seid, glaube ich, 12:45 gestartet.
Ne? Es hieß, glaube ich, 13:15 und dann irgendwie hieß es 13:13, als wir an der Startstrecke standen. Aber ja, genau, so in der Dreh sind wir los.
Ja, also ihr seid auch zusammen zum Start gefahren, ne? Das haben wir, glaube ich, gar nicht mehr drüber gesprochen.
Genau, wir sind zusammen zum Start und er ist dann schon rein und sag mal, ja, genau. Und ich habe noch ein bisschen ein paar
Autogramme gegeben.
Gemacht. Ja, ein paar Meter gemacht und wollte mich ein bisschen warm machen. Es, ja, ich mag dieses ewig lang rumstehen nicht so.
Nee, das kann ich auch nicht ab. Deswegen war ich auch froh, dass ich nicht da starten musste, sollte. Und ja, der Stefan hat direkt furchtbar schnell losgelegt. Ich will jetzt nicht jede Runde so im Detail beschreiben, weil es auch ja irgendwie sich wiederholte irgendwie. Und ich kann ja auch nur über mich sprechen, aber der Stefan hat eine furchtbar schnelle erste Runde irgendwie mit 54 Minuten ungefähr hingelegt, hat dann übergeben an mich. Ich wusste ja anhand der vielen oder mehreren Starts schon, was auf mich zukommt. Ne, hatte sich auch nichts verändert. Das Ding runtergerissen, übergeben an Thomas, der dann an der 3 gefahren ist, und der wiederum hat dann an Manuel übergeben, der an 4 gestartet ist. Und da kam es zu einem kleinen Missverständnis, was ich dann auch raus in die Welt geschrien habe, dass ich mich verfahren hätte an der 2, weil es, du hast es hinterher auch nicht mehr gewusst. Die erste Runde war anders als die zweite, dritte, vierte und alle folgenden, weil man nicht in diese Wechselzone musste. Du hattest es natürlich komplett verdrängt, weil es war eine von 20. Aber so kam es bei uns zu ein bisschen Konfusion, und in dem Moment dachte ich schon, oh fuck, weil ich hatte dem Manuel, dem vierten Starter, eingebläut, du musst dort und dort lang fahren, du musst dort und dort lang fahren. Und zum Glück hat er nicht auf mich gehört, weil er offensichtlich aus diversen Podcasts noch in Erinnerung hatte, dass meine Orientierung nicht die beste ist. Er hatte auch sich den Track schon auf den Garmin geladen, er konnte eigentlich nach Track fahren. Der clevere Bursche, aber...
Ah, das ist wirklich clever.
Ja, hör nicht auf Christian, nimm den Track. auf jeden Fall hatte ich da so ein bisschen Bedenken und habe echt 40 Minuten oder 50, eine Stunde da gesessen und habe gedacht, boah, fuck, jetzt hast du nämlich die falsche Richtung genannt und jetzt haben wir die Runde verpasst, beziehungsweise sie wird nicht gewertet. Saudämlich. Aber er ist einfach stur nach Track gefahren, beziehungsweise den anderen hinterher, und das hat dann geklappt. Und ja, so funktionierte das eigentlich. So Runde pro Runde pro Runde ging es weiter.
Und ihr habt rundenweise gewechselt.
Bitte, nochmal?
Ich sage, ihr habt rundenweise
gewechselt. Genau, wir haben die ersten, wir sind 9 Runden am Stück gefahren und haben da jeweils rundenweise gewechselt. Wir sind bei den Wechseln selber so ein bisschen auf Nummer sicher gegangen. Also wir haben es ja, und du hast es ja auch gesehen, und das kannte ich ja auch aus der Vergangenheit. Es gab Teams, die waren wirklich auch jetzt noch, naja, so ungeschickt und haben den Transponder mit einem Klettverschluss unten am Fuß befestigt, so wie du es als Einzelstarter natürlich hattest. Wir haben ihn natürlich, wie es die Profis machen, in einer Flasche gehabt und haben die Flasche dann übergeben. Geht einfach schneller. Und es gab auch Teams, die sind dann quasi versetzt gefahren, so wie man es jetzt von der Laufstaffel zum Beispiel kennt, und haben dann im Laufen, beziehungsweise dann natürlich im Fahren, den Stab übergeben, beziehungsweise die Flasche. Und da kann man, das hast du hinterher auch schon gemeint, so bestimmt nochmal 20, 30 Sekunden pro Runde gut machen. Und ja, man nimmt vor allen Dingen auch Schwung mit und so weiter.
Genau.
Das ist halt schon so ein Punkt, wo man sagt, da kann man sich noch verbessern. Also wenn man ja sagt, so ohne jetzt vorwegzugreifen, wie viele Runden wir hatten, so wenn man so 20 Runden fährt, pro Runde irgendwie eine halbe Minute spart, kann man schon so 10 Minuten rausholen, wieder eine Viertelstunde vielleicht.
Genau.
Durch vernünftigere Wechsel.
Und das heißt ja quasi, diese Viertelstunde, also die kann ja sogar so weit entscheidend sein, dass sie reicht, um nochmal eine komplette Runde voll machen zu können.
Bei uns hätte, glaube ich, eine Viertelstunde gereicht, ja.
Ja, siehst du, genau.
Ja, aber das ist, ich glaube, das ist auch für Leute, die schon Erfahrung haben oder die wissen, wie es abläuft, dem braucht man das nicht erzählen, die wissen das dann so. Aber jetzt so fürs erste Mal und ich als Einziger mit Erfahrung am Ring, da war das schon okay. Und wir haben ja gesagt, kommt uns jetzt noch nicht mal aufs Ergebnis an, Hauptsache Spaß haben. Und ja, so hat das gut geklappt. Also wir sind so die ersten, ich glaube, 9 Runden alle unter einer Stunde gefahren. So zwischen 54, 57, 56. Bis auf ich natürlich, der da mal eine Stunde hingelegt hat. Und dann sind wir bei Runde 9. Das war schon abends um 10, glaube ich. Nee, der Runde 10. Oder? Muss ich kurz rechnen. Genau, die 10. Runde war dann von mir. Da bin ich dann die erste Doppelrunde gefahren. Und ja, hatte ich dann schon einen kleinen Einbruch, muss ich sagen. Also in der.
Also was heißt Doppelrunde, die es vielleicht nicht
wissen? Ah, genau, Entschuldigung. Ja, sehr, sehr gut, dass du nachfragst. Doppelrunde bedeutet einfach, eine Runde sind normalerweise etwa 550 Höhenmeter, richtig?
Mhm, ja. Und
so 26 Kilometer ungefähr. Und nach einer Runde hat man gewechselt, hat den nächsten übergeben, das hat man immer im Fahrerlager gemacht, also dort gab es einen kleinen Teil der Strecke, ich schätze mal so 1,5 Kilometer, wo die ganzen Parzellen waren, wo man quasi gewohnt hat, und ja, dann ist man einfach bei sich an der Parzelle, hat gehalten, hat das Ding übergeben und der nächste ist weiter. Nachts sind wir dazu übergegangen, Doppelrunden zu fahren, sprich Derjenige, der gefahren ist, hat nicht angehalten und ist durchgefahren, ist zwei Runden am Stück gefahren. Hintergrund der ganzen Geschichte, wenn man die Doppelrunde gefahren ist, hatte man danach eine längere Pause beziehungsweise eine Pause davor, sodass in der Nacht die Ruhezeiten etwas länger sind. Dass man vielleicht mal die Möglichkeit hat, 3 Stunden die Augen zuzumachen. Mhm. Und das bot sich natürlich an. Also wir haben so ein bisschen geguckt, hatten vorher überlegt, dass wir das vielleicht nach Runde 8 starten. Und dann haben wir uns kurzfristig überlegt, naja, damit jeder vielleicht mal 2 Runden in der Nacht auch am Stück fahren kann, fangen wir mit Anbruch der Dunkelheit an. Und das war ziemlich genau die 10. Runde. Stefan ist die 9. noch gefahren, auch im Hellen noch. Also er brauchte kein Licht. Aber schon 10 Minuten später wäre es irgendwie kritisch geworden. Und dementsprechend bin ich dann in die Nacht sozusagen reingefahren, die Runden ab 10 Uhr. 10 bis 12:30. Also ich habe da deutlich länger gebraucht. Das waren ziemlich genau 2,5 Stunden, die ich da in der Nacht gefahren bin. Und ja, diese Nachtrunden sind halt immer noch mal was ganz was anderes. Also ich fand das sehr, ich finde das immer sehr so fast meditativ und ruhig und still. Und in den Nachtrunden, muss ich auch sagen, sind die Sachen passiert, die ich noch so am meisten in Erinnerung habe. Also die 1. Runde ging bei mir ganz glatt so durch, ne? Also man fährt im Dunkeln dann. Mein Topspeed war an der Fuchsröhre. Das ist, jeder, der mal gefahren ist, kennt das Stück. Das ist die steilste Stelle. War 92,5, wenn ich das richtig gesehen habe. Über deinen Topspeed sprechen wir später noch und wie du das deiner Frau hinterher erklärt hast. Mhm. Aber auch in der Nacht fährt man da halt mit 85, 86 den Berg runter. Und das kann man sich jetzt, oder konnte ich mir vorher nicht vorstellen, aber es ist alles ausgeleuchtet und man muss sich, hast du dir Sorgen gemacht nachts? Oder hast du das Gefühl, das ist deutlich gefährlicher?
Ich brauchte schon grundsätzlich erstmal ein paar Runden, um die Strecke kennenzulernen. Das zog sich in die Nacht hinein, wurde dann aber selbst schon sicherer in der Nacht. Also, ich hatte ein bisschen Angst, dass wir Nebel kriegen. Wir hatten ja am Freitag, am Samstagmorgen quasi von der Nacht ziemlichen Nebel eigentlich über dem ganzen Ring, also zumindest dort im Fahrerlager lag ziemlich lange dicker Nebel. Und da hatte ich Schiss. Also wenn Nebel kommt auf der Strecke, weil sonst hast du ja eigentlich immer die Rücklichter gesehen. Also du hast nicht direkt vielleicht jemanden vor dir gehabt oder neben dir. Du hast also vielleicht, man ist dann schon ein bisschen im Blind gefahren, sage ich mal. Aber du hast immer die Lichter gesehen, hast also gewusst, okay, wie führt sich jetzt die Strecke? Also das kriegt man dann ganz gut mit. Und dadurch, dass es eine Rennstrecke ist, war man sich eigentlich auch sicher, man muss keinen Schlaglöchern ausweichen. Also da kann eigentlich nichts passieren. Man muss da ein bisschen Vertrauen auch geben. Also das ging eigentlich. Wie gesagt, Nebel, das war so eine Geschichte, wo ich ein bisschen Respekt vor hatte. Also wenn du dann nicht mehr den Vordermann siehst und dich dann wirklich auf dein Licht verlassen musst.
Stimmt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, weil ich habe es noch nicht erlebt, dass Nebel war. Deswegen ist das so in meiner Gedankenwelt gar nicht drin gewesen, weißt du? Es könnte Nebel sein, weil ich habe das jetzt bei der dritten Staffel noch nie erlebt. Aber jetzt, wo du sagst, natürlich, klar, wenn wir den Nebel von dem Morgen gehabt hätten, aber vielleicht ist das auch so ein Dunstnebel, der morgens dann kommt, den hatten wir aber auch nicht am nächsten Tag.
Ja, war gut so, hat gepasst.
Ja, genau. Und deswegen, also alles, was ich so an Geschichten von unterwegs erzählen kann, was so vielleicht irgendwie mal interessant sein könnte, das habe ich halt in dieser zweiten Dunkelrunde, Nachtrunde erlebt. Einmal fuhr ein Fahrer auf einmal vor mir, der augenscheinlich irgendein Problem hatte. Mir war nur im ersten Moment nicht gewahr, was es sein könnte. Und das war auch in der Fuchsröhre. Also er fuhr wirklich so 30 Meter vor mir, hielt aber diese Distanz die ganze Zeit. Und dann fuhr ich ihm, weil ich ein bisschen mehr Geschwindigkeit drauf hatte dann am Ende, fuhr ich im Gegenanstieg an ihm vorbei, guckte und sah, dass er überhaupt kein Vorderlicht hatte. Also nada, niente, null. Und frug ihn dann so, ja, hier, alles klar, was ist los? Naja, und der schimpfte dann ordentlich rum, dass sein Licht irgendwie ausgegangen wäre, kaputt, Akku leer oder sonst was. Und ich hatte, natürlich ist man vorbereitet bei der dritten Teilnahme, hatte noch ein kleines Rücklicht hinten, Vorderlicht hinten in der Tasche. Und habe es ihm dann an der nächsten Verpflegungsstation übergeben und habe dann gesagt, hier, nimm und fahr da mit und gib mir das dann einfach später dann an der Parzelle zurück. Und er hat sich sehr, sehr, sehr bedankt. Und so konnte der Velo Home auch jemanden retten. Ne? Also wir sind auch
Helden im Einsatz.
Ja.
Helden der Straße.
Helden der Straße. Und ich glaube, er ruft jetzt auch nochmal an hier, um sich zu bedanken. Mal gucken, Vielleicht will er noch Geld spenden oder so.
Wollen wir ihn live in die Scheite nehmen? Oder?
Ja, wenn er möchte, können wir ihn live reinschalten. Also wenn das der Herr aus Süddeutschland ist. Warte, ich höre mal kurz. Nee, ist er glaube ich doch nicht. Steven Spielberg, der unsere Geschichte von Rat am Ring verfilmen will.
Naja. Ach, okay.
Ich sag denen, der soll uns schreiben.
Ja, okay.
Naja, auf jeden Fall konnte Wille Holm da jemanden retten und er war sehr, sehr glücklich, hat am nächsten Morgen dann irgendwann die Lampe zurückgebracht, hat noch ein Bier gegeben und war echt glücklich. Geschichte Nummer eins von der Nacht, was ich irgendwie so nett fand, dass sich auch sowas abseits des Rennens passiert, sag ich mal. Geschichte Nummer zwei, auf dem langen, geraden Stück zwischen kurz vor Start und Ziel kam auf einmal jemand von hinten an mich heran. Nee, Quatsch, noch die Geschichte davor. Hohe Acht, ich war bei der zweiten durch, war doch ein bisschen platt. Weiß nicht, ob du das Gefühl kanntest. Und oben auf den letzten Metern war ich wirklich ganz kurz davor abzusteigen. Also es ist mir noch nie passiert, dass ich absteigen musste, aber da war ich wirklich sehr, sehr kurz davor. War Nacht, es war dunkel, es war spät und müde und langsam ging die Kraft bei der Doppelrunde aus. Und ich dachte die ganze Zeit nur, wenn du jetzt absteigst, und dann kommt der Markus von hinten und sieht das. Wir hatten uns vorher auf der Strecke noch nicht gesehen, also es war jetzt nicht sehr wahrscheinlich, dass das passiert. Aber wenn du jetzt absteigst und der C kommt und er sieht das, das wirst du dein Leben lang hören müssen, Leben lang. Und das gab mir noch so die letzte Kraft, um darüber zu kommen. Und was passierte dann?
Sekunden später kam ich an.
Sekunde später kam von links der rote Blitz. Fuhr an mir vorbei. Ich habe dann das noch, glaube ich, dir noch erzählen wollen oder irgendwie rübergerufen.
Du hast immer nur gebrüllt, gib Gas.
Ja, und dann irgendwann habe ich gedacht, komm, ey, gib Gas, gib Gas.
Und ich habe dich nicht verstanden und hab
dann nachgefragt. Ja, mein Gott, ich hatte Schaum vorm Mund, Blut in den Ohren.
Und du dann, ich fang doch nicht an, hier in der Nacht noch was zu diskutieren oder was hast du gesagt?
Keine Ahnung, ich war ja auch nicht mehr ganz bei Sinn, muss man gestehen. Und dann irgendwann
und ich war, aber, was?
Genau, und als ich dann bemerkt habe, dass da nichts kommt, habe ich dann nur go, gib Gas, gib Gas, gib Gas, fahr los. Weil wärst du irgendwie nur, ich sag mal, 5-6 Sekunden später gekommen, dann wären wir ja, glaube ich, gemeinsam in die Abfahrt vielleicht, wenn du nicht da oben wieder ein Päuschen gemacht hättest. Aber dann hätte es sein können, dass wir gemeinsam in die Abfahrt gehen, oder? Wäre das realistisch gewesen?
Was mich total wundert ist, ich bin ja oben und habe angehalten.
Was? Du hast da oben angehalten?
Da oben angehalten. Ich habe dich also nochmal überholt. Irgendwann sozusagen nach der hohen Acht und im Lager. Weil ich habe dann nämlich, als ich ins Lager kam und gesehen habe, dass du noch nicht, also dass da jemand steht und wartet, auf die Abwechslung, da habe ich dann bloß schnell zugerufen, Christian, kommt gleich.
Ach, du hast mich nochmal überholt? Ich dachte, du hättest keine Pause gemacht. Hätte ich gewusst, dass du da oben das sind ja ganz neue Seiten der Veranstaltung. Hätte ich gewusst, dass du da oben Pause machst, hätte ich natürlich auch angehalten und hätte dir ein bisschen Mut zugesprochen.
Gab's Kekse?
Ja. Kekse. Ich war froh, dass ich noch lebe. Naja, dann Abfahrt runter, ne? Es gab ja immer dann die Möglichkeit, bei den Abfahrten nach dieser höchsten Stelle konnte man die nächsten zwei Abfahrten mit sehr viel Schwung dann einfach wieder die nächste Seite hoch. Das war noch ganz angenehm. Danach kam dann so ein bisschen hügelige Phase. Und dann kam so eine lange Gerade, die leicht, ich schätze mal so 2-3% steigend war. Und da tankte sich von hinten jemand an mich ran. Und ich weiß nicht, welcher Dialekt das war. Ich glaube irgendwie, es war schon Kölsch oder so Rheinisch auf jeden Fall. Und jemand fragte von hinten, ich häng mich jetzt mal an dich dran und lutsch noch bis hinten zur Start und ziel die Rade. Und dann dachte ich so, ja, ist okay. Wenn ich dir nicht zu langsam bin, keine Frage. Und dann meinte er, für 118 Kilo bist du bestimmt nicht zu langsam. Und dann, ich weiß auch nicht, man ist ja dann auch so ein bisschen wirr im Kopf. Und ich fragte dann nur, 118 System oder Fahrergewicht? Und dann kam nur ein einfaches Brutto von hinten. Und das sind so Momente, die klingen jetzt im Nachhinein vielleicht albern, aber die einem echt so, ja, nochmal so ein Schmunzeln aufs Gesicht zaubern. Und wo man dann so denkt, ja, für solche Momente ist man dann irgendwie auch dabei. Am Ende der Start- und Zielgerade auch noch schön, ich weiß nicht, ein paar Leute haben es vielleicht an diesem Wochenende erlebt, wenn ich niesen muss, ist das sehr, sehr laut und infernalisch und ich musste wirklich, was meine größte Sorge ist, was jemals passieren kann, während der Radfahrt niesen und zwar genau justament, als man den ersten Parzellen vorbeifuhr und ich hörte wirklich von der linken Seite aus 20 bis 30 Kehlen irgendwie ein lautes Gesundheit. Und das war auch so ein Moment, wo ich war froh, dass ich diese zwei Runden hinter mir hatte, dann noch diese zwei schönen Momente. Und konnte dann an den Thomas übergeben, der um 12:30 nachts dann los ist. Ja, ich glaube, der war auch noch, also ich glaube, weiß nicht, ob der Thomas jemals irgendwie deutlich langsamer als eine Stunde war. Hut ab. Der hat dann die 2 Stunden hingehauen. Manuel ist dann danach, denke ich mal, irgendwann um, weiß der Geier, was es dann gewesen sein muss, wahrscheinlich so um 2:30 irgendwie losgefahren, hat 2 Runden hingelegt. Stefan ist dann morgens aufgewacht und ist die nächsten 2 Runden gefahren. Der konnte dann in den so ein bisschen in den Sonnenaufgang reinfahren, was ich ihm vorher ja auch schon angekündigt hatte und was wohl auch recht nett gewesen sein muss in Teilen. Naja, und dann hatte er nur das Problem, dass am Ende seiner Doppelrunde ihm ein... Du kannst das technisch besser beschreiben, was passiert ist an seinem Fahrrad.
Nee, ich kann es eigentlich nicht beschreiben, weil ich es gar nicht gesehen habe letztendlich. Okay.
Also rechte Seite am SDI von Campagnolo gibt's den Daumenschalter und den Nicht-Daumenschalter, nenne ich es mal.
Genau.
Und der Nicht-Daumenschalter hatte sich oben in der Verankerung gelöst. Ob das jetzt eine Feder war oder was genau da losgegangen ist, weiß ich nicht. Er hing noch nur noch locker drin. Er konnte benutzt werden, aber es war einfach nicht mehr richtig möglich, ihn zu nutzen. Und Stefan sagte dann, okay, das war's. Er hatte seine 5 Runden gefahren, was ja für uns so ein bisschen Minimalziel war. Und es war noch morgens recht früh. Und ich habe dann von ihm wieder übernommen. Und dann haben wir gesagt, alles klar, wenn das Rad nicht technisch einwandfrei ist, dann ist das eine zu große Zumutung. Er hatte eh eine zu große Übersetzung eigentlich für die Veranstaltung. Und da war das schon völlig in Ordnung. Ich habe dann noch eine Runde gefahren. Thomas hat eine Runde gefahren. Manuel haben wir geweckt. Der ist dann auch noch mal eine Runde gefahren. Und ja, dann hatten wir unsere 20 Runden und es war eigentlich noch Zeit. Und das war wirklich so richtig schön, weil so 20 Runden ein Minimalziel erreicht. Dann habe ich einfach die Rolle vom Stefan übernommen, bin dann auch noch mal eine Runde gefahren. Es war dann mittlerweile echt heiß auf der Strecke. Ich war auch zu warm angezogen.
Ja, das kann ich bestätigen.
Und die letzte Runde hat mir dann auch echt zugesetzt. Aber das war auch bei mir jedenfalls so, dass es irgendwann der Punkt erreicht war auf den beiden letzten Runden eigentlich, wo man am Anstieg nur noch kleinster Gang und irgendwie rüber. Man wurde auch nicht mehr langsamer, man konnte auch
Moment,
nicht mehr
viel. Am Anstieg kleinster Gang nur in der letzten Runde. Was bist du vorher gefahren?
Auch den kleinsten Gang.
Das klang
gerade anders. Aber nicht von Anfang an, weißt du? Ich meine, so. Im Anstieg meine ich wirklich von unten von dieser Verpflegungsstation der ersten.
Ja, okay. Ne?
Da ist man dann halt ja nochmal im vorletzten Gang oder vorvorletzten Teile gefahren und hat sich dann so langsam runtergeschalten, bis es ganz, ganz unten war. Und ab der vorletzten, glaube ich, bin ich wirklich nur noch unten ab dieser Verpflegungsstation immer nur noch ganz kleinster Gang. Und irgendwie ganz kontinuierlich einfach langsam treten, immer weiter treten, nicht groß drüber nachdenken. Und Christian Knees an einen vorbeiziehen sehen und einfach denken, na gut, der kriegt sein Geld dafür. Ist dann irgendwie durchgekommen und ich bilde mir ein, auch ich hätte noch eine Runde fahren können und ich hätte sogar vielleicht noch 2 Runden fahren können, aber das wären alles Runden gewesen in so einem Zeitfenster zwischen 1:20 und 1:30, 1:40. Also ich wäre nicht mehr schnell langsamer geworden, hätte das vielleicht noch eine Zeit lang fahren können, vielleicht noch ein oder vielleicht noch 2 Runden, aber das hätte dann, also es hätte nicht mehr irgendwie mehr gebracht. Thomas hat dann für uns wirklich das Ding am Ende nochmal abgeschlossen, auch sehr, sehr schön, war auch nochmal furchtbar schnell. Und hat dann die 22. Runde vollgemacht. Und damit waren wir echt alle mehr als zufrieden. Also das war wirklich eine ganz grandiose Leistung von allen.
Ja. Ab wann habt ihr angefangen? Also man merkt ja irgendwann, okay, das Minimalziel 20 Runden, das ist klar zu erreichen. Dann fängt man vielleicht doch an, nochmal weiter zu rechnen. Was ist drin? Mhm. Hast du das gemacht? Fingst du an zu rechnen? Schon nicht, was ich bei der 18. Runde oder wirklich erst bei der 20. zu sehen? Wow, cool.
Ich habe ja dann geschlafen zwischen den zwei, zwischen meiner Doppelrunde und der ersten Runde. Das war so ein Zeitfenster von ungefähr 1 bis 5 habe ich geschlafen, 4 Stunden. Und als ich da schlafen gegangen bin, habe ich so hochgerechnet, okay, wir haben jetzt wir haben 9 Runden, dann haben wir 3 Doppelrunden, 4 Doppelrunden. Das heißt, wir sind dann auf 17. Und dann waren wir schon klar, wir sind morgens um 7, hatte ich glaube ich kalkuliert, sind wir auf 17 Runden. Und von morgens 7 hatten wir dann noch 5 3/4 Stunden Zeit. Und da war mir schon klar, dass wir mehr als 3 Runden in diesen 5 1/4 schaffen werden. Also da war mir schon so ziemlich sicher, dass wir mehr als 20 schaffen. Und ich hatte auch noch so grob kalkuliert, wenn es richtig, richtig gut läuft, könnten wir vielleicht 23 schaffen. Wenn wir so wirklich eine Minute vor 12:45 Uhr über die Startziellinie laufen. Ich habe dann aber, als ich übernommen habe zu meiner letzten Runde, ich weiß die Uhrzeit jetzt nicht mehr, aber da war für mich schon klar, dass das nichts mit 23 wird, aber mit 22 konnten wir auch wirklich mehr als glücklich sein.
War also ich so. Muss auch sagen, ich finde 22 ist, ist wirklich eine gute Zeit. Gerade auch, was man ja bedenken muss, ihr kanntet euch ja vorher, du kanntest glaube ich einen.
Ich kannte den Stefan.
Genau, aber die zwei anderen Fahrer kanntest du auch gar nicht.
Mhm.
Und ja, auch die untereinander kannten sich nicht. Keiner wusste über irgendein Niveau Bescheid.
Genau.
Und ich finde es auch erstaunlich, weil ich finde ja, so eine Gruppe hat auch immer die Gefahr, einer ist vielleicht dabei, der unglaublich heraussticht und vielleicht viel höhere Erwartungen hat als die anderen. Und so kommt es dann auch zu Konflikten. Aber mein Eindruck war, ihr habt unglaublich gut harmoniert. Also auch was die Leistungsstärke betrifft.
Klar, ja, da gab es schon einen Ausfall, ein bisschen. Mich? Also wenn man sich so die Zeiten anguckt, war ich schon der Schwächste. Das muss man schon offen so zugeben.
Es ist immer jemand der Schwächste. Es ist ja, immer jemand der Stärkste. Ist logisch.
Ich hätte auch viel schneller gekonnt, aber das wäre den anderen vielleicht unangenehm gewesen. Und dann dachte da, weißt du, jeder hätte gedacht, boah, ich bin der Schlechteste. Und dann habe ich gedacht, ich kann das sehr, sehr gut verkraften. Dann mache ich das einfach.
Genau. Du bist halt einfach Kumpel wie Sau.
Ja, das muss man. Einer muss dann halt ins trockene Gras beißen. Das habe ich dann gemacht. Und das ist auch in Ordnung so. Ja, also dafür war ich dann hinterher beim Abbauen, war ich furchtbar gut, hatte ich das Gefühl. Also da war ich wirklich herausragend. Nee, also wollte ich vielleicht am Schluss noch aber mal auf die anderen einzugehen. Wirklich, also Thomas, es hatten sich ja, Stefan hatte sich ja direkt, den kannte ich durch dieses ominöse Internet schon ein bisschen länger. Und deswegen fange ich mal mit den anderen an. Also der Thomas aus Berlin war so ein ganz ruhiger Geselle. Total sympathisch auch und von seinen Leistungen her sowieso herausragend gegenüber mich auf jeden Fall, gegenüber mir, mich. Hm. Und hat da wirklich auch ganz so die, und es war auch so irgendwie gar keine Frage mehr, als ich fragte, weil es so die letzten beiden Runden, dachte ich so, nach fünf Runden, wenn der Platz sein sollte, was machen wir dann? Ne? Und der Manuel, ob der nochmal fahren will, ich hätte mich dann auch nochmal geopfert, die letzte Runde hätte ich auch noch irgendwie rumgekriegt. Aber der meinte auch sofort, nee, klar, also natürlich machen wir das jetzt. Ich fahre das Ding und das fand ich echt toll. Also nicht in dem Moment wusste ich ja auch nicht, wie fit er noch ist. Ne? Also und er hat dann auf der letzten Runde bewiesen, dass er noch deutlich fitter war. Deswegen gar keine Frage. Also war auf jeden Fall eine Bereicherung für das Team Willhome und da sage ich auch nochmal hier insbesondere an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank und war wirklich toll, dich dabei gehabt zu haben. Manuel, das da muss ich jetzt noch, wenn ich darüber nachdenke, irgendwie ein bisschen mit dem Kopf schütteln. Manuel saß 7 Wochen auf dem Rad. Also der trainiert
jetzt. Also nicht 7 Wochen nonstop, sondern er hat vor 7 Wochen angefangen zu trainieren.
Ja, das war der letzte Tag von 7 Wochen nonstop. Nein, er ist 1000 Kilometer so ungefähr, denke ich mal, 1100, keine Ahnung, irgendwas um den Dreh, bisher Rad gefahren und hat sich dann gemeldet. Und das fand ich im Vorfeld schon, dachte ich so, hui, ob das gut geht. Aber mein Gott, er wird schon wissen, was er tut und er ist alt genug. Und hab dann auch vorher immer gesagt, so, pass auf, wenn du am Samstag eine Runde fährst und am Sonntag eine Runde fährst, das ist auch völlig in Ordnung, wenn du nur 2 Runden am Samstag fährst. Oder wenn du auch nach einer Runde sagst, pass mal auf, das ist nichts für mich, es ist mir zu schnell, zu steil und.
Das ist eigentlich auch voll peinlich, dass du es jetzt sagst.
Nee, im Gegenteil. Ich habe das nur gesagt, weil ich finde, dass einem ja auch so als jemand, der so mal so ins Boot holt, da eine gewisse Verantwortung dann irgendwie.
Ja, nimmt. Nee, aber weil man sozusagen das Ende kennt.
Ja, genau. Dann dachte ich so, lieber ein bisschen vorsichtig, ne, und sag ihm auch, pass auf, wenn das zu schnell ist alles. Und ne, im Feld fahren, da gehört ja auch vielleicht eine gewisse Erfahrung dazu. Sag ruhig, ne? Also es ist ja niemand böse und alles. Naja, und dann legt er 5 Runden dahin und brettert durch die Gegend, als wenn es keinen Morgen gibt und keine Anzeichen von Müdigkeit. Ich erinnere mich morgens irgendwie um 8, ja, lag er im Zelt und war noch ein bisschen am Schlafen und ich rief dann Manuel Radfahren. Und 2 Minuten später saß der da in Radklamotten und wollte aufs Rad. Da musste ich schon sagen, nee, dauert noch eine halbe Stündchen. Ne, also auch eine ganz grandiose Nummer. Also vielen Dank, dass du dabei warst und dass du das mitgemacht hast und da deinen Spaß hattest.
Und er war ja auch zügig unterwegs.
Ja, wie gesagt, ich war das schwächste Glied der Kette. Und Stefan, in vielerlei, also da war ich auch völlig bedenkenfrei, das hatte ich mir schon so gedacht. In vielerlei Hinsicht natürlich eine Bereicherung. Erstens, wer aus dem Auto steigt und ein Oasis-T-Shirt hat, ja. Selbst wenn ich ihn nicht gekannt hätte, hätte ich ihm sofort mein Herz geschenkt. Hat auch noch, was man vielleicht dann, wir werden hier unten in die Folge eine Fotogalerie einfügen. Die meisten Fotos sind von ihm geschossen und ihr werdet auch sehen, dass es sehr, sehr schöne Fotos und sehr, sehr gelungene Fotos sind. Auch deswegen großen Dank. Ja, und das hat alles wunderbar geklappt. Also alles super. Und Versorgung und so, alles super. Und das Traurige ist ja, dass du so wenig mitbekommen hast, ne? Weil du musst ja einfach immer Rad fahren.
Ja, ich habe mich halt ein bisschen rausgelassen.
Ja, ne? Ist auch ein bisschen.
Ach nee, ja, so Gruppendynamik und nee, so. Nee,
Gruppe ist ja so gar nicht deins, ne?
Da musst du mal reden mit den Leuten und ach komm, drehst lieber noch eine Runde.
Ja, ja, genau. Aber dann nachts, wenn alle schlafen, dann hat er sich doch heimlich in sein Auto.
Genau, habe ich ja gedacht, jetzt kann ich, das merkt keiner, wenn ich mich jetzt schlafen lege. Ich muss bloß aufwachen rechtzeitig und dann so tun, als ob ich durchgefahren wäre.
Ja, noch am Rande an dieser Stelle. Der Markus wäre fast verantwortlich dafür gewesen, dass dieser Podcast nie wieder on air gegangen wäre. Weil hätte der Markus nämlich einfach mal nachts im Halbschlaf gegen die Handbremse gedonnert und dabei gleichzeitig den Gang gelöst, dann wäre sein Wagen ganz langsam ins Rollen gekommen und hätte einfach mein Zelt, soweit es den Namen Zelt tragen darf, einfach platt gemacht.
Ich hätte dich dann quasi einfach zwischen Kühlergrill und Leitplanke gehabt.
Ja, ein Tod, den man sonst nur von der Autobahn kennt und nicht von einem Parkplatz.
Genau, aber das Schöne wäre gewesen, ich hätte wenigstens keinen Kratzer gehabt von der Leitplanke am Auto.
Ja, das stimmt. Vielleicht hätte ich auch einfach unter dem Auto gelegen und hätte mal deinen Unterboden getestet.
Hättest du ihn putzen können? Hätte ich dir gereicht?
Genau, ich hatte ja auch noch diese Handschuhe, diese komischen drin. Stimmt. Ah,
genau.
Also, wärst du mal vorher auf die Idee gekommen, ne?
Du bist zufrieden.
Ich bin rundherum zufrieden.
Sehr schön.
Und das Schöne ist, ich sehe auch an manchen Punkten so grundsätzlich für die Geschichte, aber vielleicht sagen wir das mal am Ende, so ein paar Punkte, was man verbessern kann, was ich auch immer gut finde. Aber so von der Leistung her und so wie das gelaufen ist, alles bin ich echt zufrieden. Das war schön.
Es hat ja auch nicht geregnet, das war ja auch sehr schön.
Freitagmittag, als wir angekommen sind, hat es geregnet.
Genau, aber nicht während des Rennens.
Genau, da hatte ich ein bisschen Sorge, okay, wenn sich das jetzt irgendwie festregnet oder so, ist halt scheiße. Du hattest zum Glück so eine wunderschöne, ich weiß jetzt immer noch nicht mehr, wie das Ding heißt.
Ein Tarp,
genau. Es möge jeder die Hand heben, der weiß, was ein Tarp ist. Ich wusste es nicht und werde es auch morgen wieder vergessen haben. Und das konnten wir wunderbarerweise über das Auto, was mir netterweise mein Chef zur Verfügung gestellt hat für das Wochenende, über die Dachabdeckung und dann zwei Autos so spannen. Also wir hatten sowas wie einen überdachten Innenhof.
Genau.
Was besser klingt, als es jetzt war.
Ach, ich fand das ganz
ja, gut. Das war das Bestmögliche, was wir haben konnten, ne? Und genau. Das war schon okay. Bloß ich finde, so überdachter Innenhof klingt jetzt doch ein bisschen. Aber das war schon echt schön. Und das hat uns zumindest am ersten Abend ja auch so ein bisschen die Stimmung gerettet, weil es war halt trocken.
Genau, es hat geregnet und es war echt, also muss man auch nochmal sagen, an dem ersten Abend kamen dann noch so ein paar Hörerinnen oder Hörer eigentlich nur.
Sollen wir das am Ende nochmal sagen? Ich werde auf dieses Drumherum gerne am Ende nochmal eingegangen.
Okay, dann wirk's einfach ab jetzt hier, Mensch.
Ja, weil
da muss ich eine Überleitung, aber wirk's ab. Komm, wirk's ab. Hau rein.
Ja,
komm.
Wie war es denn bei dir? Ich habe dich ja nicht.
Ich wollte nochmal ganz kurz bei dir was nachfragen.
Ja, immer.
Dieses Jahr war das ja so, dass du bist ja jetzt das dritte Mal im Team gefahren. Dritte oder das vierte Mal?
Das dritte Mal in so einer vier Staffel.
Genau. Hast du die anderen beiden Male vorher das Team gekannt? Habt ihr euch untereinander gekannt? Habt ihr gewusst, wie das Leistungsniveau ist? Okay.
Wir hatten uns, wenn ich mich richtig entsinne, ich muss das jetzt mal so ein bisschen überlegen. Also ich kannte zumindestens ich meine, wir sind zweimal mit zwei Staffeln gefahren. Und von den acht Leuten dann insgesamt kannte ich mindestens drei andere. Und zumindest die Frau von dem einen, der mitgefahren ist. Und die sogar recht gut, also über lange Jahre. Und deswegen wusste ich schon ungefähr, wie ich die anderen einordnen konnte. Aber ganz ehrlich, das ist 2011 und 2010 gewesen. Und ich weiß, dass es in einem Jahr aus einer Viererstaffel eine Dreierstaffel geworden ist. Und in einem Jahr, also ich weiß oder bin mir sehr sicher, dass ich in all den Jahren immer sechs Runden gefahren bin. Fünf oder sechs ungefähr. Bin mir sehr sicher, dass sechs. Und ich kannte aber das Niveau der anderen. Also ich konnte, oder nicht immer, sondern ich hatte zumindest immer so, von allen acht Leuten hatte ich so vier, wo ich ungefähr wusste, wie schnell die sind und so weiter. Es war auch eine Person damals dabei, Das ist der Michael, den wir damals vom Ötztaler interviewt haben. Erinnerst du
ja.
dich?
Ja.
Genau,
ja.
Der war einmal mit dabei. Wobei ich mal überlege, der wollte ja dieses auch den Ötztaler fahren. Bin ich mal gespannt, wie es dieses Jahr bei besserem Wetter funktioniert. Der war zum Beispiel einmal dabei und dann hier ein befreundeter Radfahrer aus Köln, der einen Radladen auch hat. Dann ein sehr, sehr nettes Pärchen. Grüße an Rosi und Jürgen, die uns auch eifrig immer kommentiert haben. Die ganz verrückte Sache mit dem Rad machen aus Illingen, wo ich nie genau weiß, wo das ist. Und da kannte ich schon ein paar Leute und wusste das einzuschätzen. Aber das war damals noch mehr so nach dem Motto, man trifft sich einmal im Jahr und fährt da das Ding. Und da kam es auch gar nicht so sehr drauf an. Also wenn man gefahren ist, wollte man schon eine gute Leistung bringen, für sich jeder selber auch. Aber ob da mir am Ende jetzt X oder Y Runden rauskommen, war jetzt genauso wie diesmal. Schön, dass es klappt, wenn nicht, auch nicht schlimm. Mhm. Und das war schon okay so.
Und das war quasi der Grundstein jetzt für die Erfolgsgeschichte
Velo. Eigentlich schon. Ich hatte damals
Team das Glück. Velo Race.
Ja, aber ich muss da auch den nochmal im Nachhinein für 2010 und 2011 Danke sagen, weil ich hatte da das Glück, ich musste mich wirklich nicht um sehr, sehr viel kümmern, weil die wirklich von der Organisation her so unfassbar gut waren, dass ich beide Male, glaube ich, nur Samstag angereist bin auch wirklich, weil alles schon fertig da war und abends gegrillt und alles und mit Wohnmobil und allem, das war schon herausragend. Und es ist noch mal ganz was anderes, wenn man selber da so viel auf die Beine stellen muss. Deswegen weiß ich das jetzt noch viel mehr zu schätzen, auch was damals gewesen ist. Und Chapeau, Chapeau, Chapeau. Und aber ich wusste so ein bisschen mehr natürlich, was auf uns zukommen wird. Das stimmt schon. Und allerdings ich konnte natürlich nicht einschätzen, was auf einen Einzelstarter zukommt. Und das konntest du ja, das haben wir ja eben schon gehört am Anfang, so ein bisschen hattest du auch das Gefühl, du weißt noch nicht so genau, was da passieren wird.
Nee.
Und
ich
hab weißt du es denn gehabt. Jetzt?
jetzt habe ich meine Erfahrung.
Und Erfahrungen sind ja nie schlecht.
Prügel abgeholt. Ja? Und als wir so am Freitagabend da zusammensaßen und dann irgendwie nochmal so plötzlich Leute anfingen mit Höhenmetern zu rechnen, dachte ich mal, oh nein, 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 was hast du dich hier eingelassen? Ja. Es ist ja auch, also ich sag mal so, ich begeistere mich schon mal für Sachen. Mhm. Bin dann aber vielleicht auch nicht derjenige, der sich das sich dann immer so genau im Detail vorher anschaut. Also es ist eben, wenn ich eben nach London in den Urlaub fahre, haben wir das so gemacht, dass ich da vorher mal irgendwie online geguckt habe, wo ungefähr das Hotel liegt. Mhm. Aber ich hatte keine Adresse und nix. Und dann kommen wir eben in London an und dann gucken wir so auf dem U-Bahn-Plan und dann sage ich, ja, da oben links irgendwo war das Hotel. Und so ging mir das jetzt ähnlich mit Rad am Ring, dass ich eben, alle wussten, hier hast du dir das Profil angeguckt und so und hier Hohe Acht. Und ja, ich habe mal Hohe Acht gehört, aber ich wusste überhaupt nicht, was das ist, oder Fuchsröhre. Und also ich glaube, da verbringen andere sicherlich Tage damit, sich darauf vorzubereiten und Dinge zu lesen und zu analysieren. Ich habe die entweder in Familie verbracht oder dann versucht, doch noch ein bisschen auf dem Rad zu trainieren. Mhm. Wusste eigentlich nicht so richtig, auf was ich mich da eingelassen habe. Und das ist mir an dem Freitag eigentlich nochmal so richtig bewusst geworden. Verdammte Axt, wie viele Höhenmeter sind das? Mhm. Und ich wusste, Höhenmeter, Markus, das ist eher
eine schwache Seite. Da ging der Arsch auf Grundeis.
Ja. Weil immer, wenn man nur über die Runden redet, was man ja immer tut, man redet über eine Runde, dann denkt man in Entfernung, in Kilometer, dann denkst du ja fast 26 Kilometer, das packst du doch in einer Stunde. Mhm. Aber man vergisst eben diese Höhenmeter. Und ja.
Hast du es denn überhaupt als Runde so richtig wahrgenommen? Also ich kenne das nur von mir, weil für mich ist das immer wie so eine kleine Hausrunde, die man mal so fährt, ganz schnell, wenn man wenig Zeit hat, aber trotzdem aufs Rad möchte. Ich habe das nie so als Runde wahrgenommen, was aber natürlich auch in der Natur der Sache liegt, dass zwischen den Runden bei uns immer so viel Abstand war. Hast du das als Runde wahrgenommen oder wie nimmt man das als Einzelstarter wahr?
Doch, also doch schon ganz deutlich als Runde, wobei ich mir die Runde auch aufgesplittet habe. Mhm. Also ich sag mal so, in dem Moment, wo ich bei uns am Startziel, beziehungsweise am Camp, am Basislager bei uns vorbeigefahren bin, habe ich immer gedacht, bis Hohe Acht oben. Mhm. Und als ich sozusagen dann im Anstieg auf den letzten Metern zur Hohen Acht oben war, habe ich dann gedacht, okay, jetzt nur noch bis zum Basecamp und dann Pause.
Interessant.
Und dann habe ich natürlich auf dem Weg bis dahin wieder regeneriert und konnte dann doch wieder die nächste Runde und habe gedacht, okay, jetzt bis zur hohen 8 hoch, 10 Kilometer oder 12, wie viel das war, 12, 13 bis da hoch.
15, glaube ich sogar.
Oder 15. Und also so habe ich mir das dann so eine Runde sogar nochmal gezweiteilt eigentlich.
Ich habe mir die Runden immer gedreiteilt. Ich habe immer gerechnet vom Basecamp bis zu dieser ersten Verpflegungsstation. Also quasi diese, ich will nicht sagen Bergab-Runde, aber schon immer so, ne?
Ja.
Von da bis zur hohen 8 oben und von der hohen 8 bis nach Hause. Also ich habe diesen ersten Split, den du hattest, den habe ich sogar auch nochmal getrennt. Weil dieser erste Teil war für mich immer, da brauchst du dich nicht anstrengen. Der zweite Teil war anstrengen und der dritte Teil war so, nach Hause kommen. Finde ich ganz interessant, dass da, wie man das so unterschiedlich wahrnimmt.
Ja. Na, ich muss sagen, ich habe bis zu dieser ersten Verpflegungsstation, also die ersten vielleicht 11 Kilometer, was tendenziell mehr oder weniger bergab geht, die habe ich so als Abfahrt eigentlich nur die ersten paar Runden wahrgenommen.
Okay.
Und dann, ich fand, das ging so schnell vorbei. Du warst so ruckzuck darunter gerauscht, hattest da zwischendurch in ein paar kleine Sachen, wo du mal reintreten musstest, wo du vielleicht auch mal fast zum Stehen kamst und wieder in einen kleinen Gang rutschtest für 100 Meter, wo du nicht irgendwo drüber drücken konntest. Es gab halbflache Passagen oder Passagen mit wenig Gefälle, die ich bei meiner Übersetzung eben noch treten konnte und noch extra. Also es ging so rasant runter, dass ich das gar nicht mehr das war nicht mal eine Einleitung des Ganzen irgendwie, fühlte sich das so. Das ging immer viel zu schnell vorbei.
Ja, ja.
Ich fand aber das Stück nach der hohen 8 extrem interessant, weil da die knackigen Anstiege wegfielen und ich dort eigentlich ziemlich gut regenerieren konnte.
Ja, ich auch. Das habe ich auch gemerkt selber, ja. Dass man ganz schnell wieder fit war nach der hohen 8, ne?
Genau. Mhm. Lag vielleicht auch daran, dass ich irgendwann rausbekam, dass ich dann doch mal an der Station oben an der hohen 8 anhielt und die geile Kekse hatten.
I love cookies.
Ich habe das bestimmt eine Packung Kekse weggefressen.
Ey, nächstes Mal müssen wir mehr bezahlen, weil du da oben das Cookie-Monster machst. aber nur nachts, oder? Hast du auch tagsüber gearbeitet?
Nicht am Samstag. Ich habe angefangen, ich bin halt am Samstag los, wie alle anderen auch, habe angefangen, meine Runden zu drehen. Das ging ziemlich zügig.
Bei der ersten Durchfahrt bei uns dachte ich, wie viel Adrenalin haben sie dem denn gespritzt? Du warst so aufgedreht, als du vorbeigekommen bist, weil wir hatten ja ungefähr eine Ahnung, wann du kommen wirst. Dachten uns so, ja, dreiviertel Stunde wird er nicht schaffen, aber sind wir schon mal da. Und kaum standen wir da vorne, da kamst du da angerauscht.
Ja, das ist halt immer so. Also ich durch die Rennen, durch die eher kürzeren Rennen bei uns, die jetzt, was ich, vielleicht 100 Kilometer sind, ist da halt von der ersten Minute an Vollgas. Und ich kann mich in so einem Stadtblock, weiß ich relativ schnell, oder bin ich einer, der dann ganz schnell versucht, nach vorn zu kommen und wirklich vom Startstrich, ich bin keiner, der am Startstrich steht und dann so, na, gucken wir mal, wir werden die anderen schon einholen, sondern ich versuche am Anfang schon mal schnell weit vorzukommen und Gas zu geben. Deswegen kann ich, ich erinnere mich auch beim Ötztaler, die Abfahrt runter, also sozusagen nach dem Start geht es ja auch um viele Kilometer runter. Da habe ich auch Vollgas gegeben und habe reihenweise Leute überholt. Und das ging alles noch recht zügig, die erste Runde.
Änderte sich das?
Oh ja. das ging, jede Runde wurde ich langsamer. Und deutlich langsamer. Also es war schon... es hat dann auch oft so eine Kopfgeschichte. Also, gerade am Samstag, es geht Mittag los, es ist warm, die Sonne brennt. Du bist selbst aufgeregt, weil du nicht weißt, was dich so erwartet, wie das so läuft. Du kennst die Strecke nicht. Du musst mit der Strecke vertraut werden, du musst die Bremspunkte finden oder auch feststellen, dass man die weglassen kann und einfach durchrollt bestimmte Sachen. Ich habe immer ein bisschen Angst, was das Thema Essen betrifft, weil du musst ja eigentlich essen, bevor du Hunger hast, du musst trinken, bevor du Durst hast. Und ich mag so heiße Temperaturen, oder wenn es mir zu warm ist, mag ich nicht so sehr. Und ich neige dann oft dazu, am Anfang zu viel zu essen. Mhm. Also das sind so ein paar Sachen, wo man ein bisschen aufgeregt ist und so, und dann merkst du, ui, es wird immer langsamer, die Rundenzeiten. Und du bist ja aber gerade am Anfang des Rennens. Also wenn ich denke, die ersten vier Runden habe ich noch unter einer Stunde geschafft, ist es ja trotzdem im Verhältnis zum Endergebnis, sind das ja, ist ja der Anfang noch, der allererste Teil.
Das waren und
trotzdem 20. Kriegst du so mental so, merkst du so, ui, das wird da doch immer härter, ui, die Rundenzeiten haben sich ja doch um 15 Minuten verschlechtert oder 13. Also das, ja, naja, aber...
Ich kann das gut nachvollziehen, weil bei mir war ja der Unterschied auch relativ schnell zwischen Runde 1 und Runde 3 sogar schon bei mir, dann auch 13 Minuten Unterschied, ne? Mhm. Und dann denkst du ja echt, boah, bist du schlecht geworden
gerade. Genau, genau.
Bist du schlecht.
Zwischendrin noch diese ganzen Fahrer aus dem Jedermannrennen 150 und 75, mhm. also die 3 bzw. 6 Runden gefahren sind, die einfach ganz anderes Tempo da hinlegten. Dann siehst du plötzlich so den Führenden, oder den, ja, also vermutest in dem Moment, das ist der Führende, hängt dann an der Pulle hinten dran und lässt sich da durchziehen, hat also ein ganz anderes Renntempo, so ein Tempo, was ich kenne von einem 100-Kilometer-Rennen. Ja, also das sind so Momente, die dich dann auch eher mich nicht gerade motivieren. Mhm. Und trotzdem stehst du am Anfang und trotzdem musst du gucken, wie kommst du eigentlich bis zum nächsten Tag, Mittag irgendwie über die Runden und findest irgendein Niveau. Ich wusste ja nicht, was ist für mich eine realistische Rundenzeit. Mhm. Hatte ich ja keine Erfahrung. Du wusstest für dich, eine Stunde ist realistisch für dich.
Genau,
das kannst du dann schaffen. Ich kann für mich irgendwas ausdenken, aber ich habe die praktische Erfahrung nicht gehabt. Naja, und wie es so kommt, ist halt, dass die Höhenmeter doch ganz schön zerren. Das geht ziemlich in die Beine. Es ist insgesamt sehr unrhythmisch, finde ich. Absolut. Also gerade so, der erste Teil bretterst du halt und dann versuchst du dich halt bis zur Nacht hoch zu quälen und dann kommt mal so ein Teil, wo du mal ein bisschen fahren kannst. Mhm. Aber ansonsten eigentlich ein sehr unrhythmischer Kurs, was mir auch überhaupt nicht liegt.
Und das war ja jetzt, du sprichst jetzt so über Runde, ich denke mal, wir sind so 4, 5 ungefähr, ne?
Ja, so, ja, genau. Und ich hatte es mir ja so eingeteilt, dass ich erstmal gedacht habe, 4 Runden und dann einen Stopp. Also 4 Runden habe ich gemerkt, habe ich Getränke oder das ging auch dann mit, ihr habt mir dann Getränke gereicht im Fahren. Nach der dritten Runde.
Genau, die ersten 2 bist du durchgebrettert. Du lagst zu diesem Zeitpunkt natürlich deutlich vor unserer Staffel. Das muss man ja auch mal so erwähnen.
Das kann ich jetzt schwer einschätzen, aber ja. Das weißt du ja, wann.
Doch, wann da bin ich noch sehr, 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 sehr sicher.
Ja. Naja, und genau, dritte Runde bin ich, ersten 2 Runden bin ich durchgefahren. An der dritten habt ihr mir eine Flasche gereicht. Und nach der vierten habe ich angehalten. Mhm.
War das schon die Nudelbierpause? Weiß ich gar nicht mehr.
Nee, das war sie noch nicht.
Okay, das kam dann später, ja.
Die kam dann später.
So Runde 8, 9.
Da habe ich mir bloß schnell, da habe ich mir einen Schluck Cola getrunken und habe mir einfach ein frisches Essen eingepackt in die Taschen und bin, ich denke, dass mich das nicht mehr als eine Minute gekostet hat, dieser Stopp. Mhm. Vielleicht durch Abbremsen und Schwung holen, vielleicht irgendwie 1,10, 1,20, aber viel mehr wird das nicht gewesen sein.
Und man muss auch zu sagen, also jetzt, als du eben meintest, boah, ich bin so schlecht geworden dann irgendwann, wenn ich das richtig so erinnere, um den Zeitpunkt herum lagst du, wie viele Starter waren es insgesamt, weißt du das noch? Ich habe immer so 400 im Kopf.
Ja, irgendwas 478 oder irgend sowas. Aber ja. Ich habe es jetzt auch nicht
du genau. Du lagst zu dem Zeitpunkt locker Top 30. Also das muss man jetzt mal so einordnen, auch wenn du das selber nicht machen würdest, weil du bescheiden bist. Aber zu dem Zeitpunkt warst du so um die Top 30.
Das war ja ziemlich cool, dass ihr, dass du durch Patty immer Informationen kriegtest.
Genau, meine Frau saß hier zu Hause vor dem Ergebnisding und schickte mir immer so Nachrichten. Markus Platz 27, Markus Platz 25 gleich. Und so auch ungefähr konnte sie, weil ich wiederum wusste oder ahnte, dass dich das motivieren wird, wenn du weißt, der nächste ist 2 Minuten vor dir oder bis Platz 20 sind es 7 Minuten, 11 Minuten, dass das alles so in Schlagweite noch einigermaßen ist. Weil ich hatte schon so im Gefühl, dass dir das hilft, wenn du sowas weißt und dass dir das auf jeden Fall nochmal so einen Kick gibt.
Macht's auch. Also das war wirklich top. Das war wirklich.
Der Dank gehört meiner Frau und nicht mir.
Ja. Muss man so sagen. Dann richte ihn aus.
Gib ihn weiter. Das haben wir ja schon.
Genau. Ja, und dann, habe ich also angefangen, in so einem Viererset zu denken. Also 4 Runden und dann auch mal anzuhalten, eine Pause zu machen. Das gelang mir bei den ersten 4 Runden. Da bin ich eigentlich durchgefahren und habe nach der 4. Runde dann wirklich auch angehalten. Mir kurz die Taschen voll gemacht und bin dann wieder los. Oh, dann kommen immer solche. Dann denkst du, ach, 4 Runden, das machst du nochmal. Und dann denkst du nach der 2. Runde, boah, komm, 1 Runde noch. Du machst nach der 3. Pause. Und wenn du die 3. Runde geschafft hast, denkst du, ach komm, 1 noch. Zumal man ja immer quasi den Tiefpunkt an der hohen 8 hat und zwischen hohen 8 und Ziel ich dann so regeneriere und in der 3. Runde quasi zum Ziel regeneriere und der Gedanke, ich mache jetzt eine Pause, verfliegt, komm, noch mal eine Runde. Und dann fährst du am Camp vorbei, dann ging es nochmal vielleicht so 100 Meter geradeaus und dann kam so eine Rechtskurve, ging es nochmal mit einer S-Kurve ein bisschen bergab und dann kam ein leichter Anstieg, der nochmal hoch ins Fahrerlager führte. Also waren vielleicht so 500, 600 Meter nach unserem Base. Nach unserer Base. Und da dachte ich dann immer, du Vollidiot, warum hast du nicht angehalten?
Ja, das war auch bei mir der Punkt, weißt du, so Start-Euphorie.
Genau.
Wenn man losgefahren hat, war voll die Euphorie, so ja, wieder los. Und dann nach diesen, ne, wie du sagst, 600 Metern, irgendwie du fährst dann einmal dieses kurze Fahrerlager davor, links und rechts viel los und Gebrumme und auch Leute um dich rum. Und dann auf einmal ist man auch alleine.
Genau.
Niemand mehr da. Und dieser scheiß Anstieg, wo ich immer noch so auf dem mittleren Blatt irgendwie so hoch auf der Kassette da hochgekraxelt bin und dachte, boah, was für ein Scheiß. Jetzt schon wieder so ein Scheiß. Wer macht das hier?
Und dann denkst du immer, ach komm, der Umdrehen ist aber auch Mist.
Ja, genau. Und dann kommt man ja durchs Fahrerlager dann wieder und dann geht's ja irgendwie auch wieder.
Genau. Na gut, dann habe ich also 8 Runden gemacht. Und nach den 8 Runden habe ich dann. Und was ich ganz cool fand, also eigentlich zwischen Runde, also nach Runde 4 bis Runde 8, in den 4 Runden, habe ich angefangen, relativ viel die untere Trinkstation zu nutzen. Es war sehr heiß, es ging zwar gegen Abend, aber ich war warm. Hab mir dann in der Fahrt was reichen lassen. Mhm. Und was ich auch mal genutzt habe, 2-mal insgesamt, war, dass ich diese Dextro-Leute hatten ja so ein, wie heißt das, Squad? Nee.
Ja, genau, ein Quad.
Quad. Also so ein vierrädriges Moped. Und hatten da quasi befüllte Flaschen und wenn du das von hinten antuckern hörtest und man sich kurz umdrehte und sah, dass die kam, musste man halt nur die Hand raushalten und bekam dann eine Flasche gereicht.
Ja.
Und das habe ich 2-mal gemacht.
Okay.
So habe ich mich dann also unterwegs so ein bisschen versorgt und war dann aber eigentlich nach Runde 8 so voll mit so einem süßen Zeug, also weil das war halt so Dextro-Zeugs und das war süß und mein Trinkflaschen war süß und dann habe ich Energieriegel gegessen, der war süß, habe mal ein Gel gegessen, das war süß und hat irgendwie für mich gar nicht gewirkt. Deswegen kam ich nach der 8. Runde, dann hielt ich wieder an, wie geplant, und rief Nudelsalat und Bier. Ich brauchte einfach.
Was du eigentlich jeden Samstag machst um die Zeit.
Ich brauchte irgendwas Herzhaftes. Ich konnte nicht mehr dieses süße Zeug sehen. Boah. Naja,
und das hast du auch gekriegt sofort, ne?
Das habe ich auch sofort gekriegt. Du bist losgestiefelt, brachtest mir das auf den Teller mit
goldenem Tablett.
Genau. Ich konnte da schlemmen. Du knietest dich noch fast auf mich und befestigtest mir die Rückennummer neu.
Ja.
Genau. Und es war immer schön. Also war einfach schön, so ein schön motivierender Moment, da anzukommen, Leute um sich rum zu haben, die ihn da irgendwie so ein bisschen unterstützen, supporten und helfen und also fast jeden Wunsch von der Lippen ablesen und irgendwie das tat für die Seele einfach echt gut. Also
das war halt Mitleid, ne? Das muss man ja so sagen.
Genau, Mitleid mit den Dummen, Erbarmen mit den Dummen.
Aber wir haben dann auch gesagt, jetzt aber auch nicht hier zu gemütlich machen, ne? Weiter geht's.
Genau, ihr habt mich auch immer angeschissen, also von wegen, so vom Rumliegen wird das auch nicht besser mit der Platzierung.
Genau.
Da habt ihr mich schon ein bisschen gestriezt, aber das war auch gut so.
Ja, ja, das gehört dazu.
Genau. Und ich überlege gerade, mein Licht hatte ich zum Beispiel von Anfang an dran.
Ja, ich glaube schon.
Genau. Hatte ich eigentlich alles, ich war eigentlich vorbereitet, so vom Fahrrad her, dass ich in die Nacht fahren konnte, was ich ja dann auch tat. Mhm. Ja, wir sprachen ja vorhin schon mal so über die Angst und so. Ich sah dann, wie es THW ihre Beleuchtung aufbaute. Und dann habe ich so ein bisschen abgewartet, na, wie wird das denn mit der Nacht? Also ich hatte schon auch Bedenken. Und ich hatte, das ist dann immer so eine Kombination, wenn man so anfängt, so ein Tief zu haben und man hat das Gefühl, es läuft vielleicht nicht ganz so gut, kommen auch schnell so Ausreden. Mhm. Also dann sagst du dir ganz schnell, ja, ja, du hast Kinder und nimmst das Kind zu hohes Risiko ein und so. Was ja aber grundsätzlich klar ist.
Ja, ja, man ist ja eh vernünftig.
Extra irgendwie so als Ausrede schon mal vorbereitend im eigenen Kopf bereitlegen. Hm. Und bin dann in die Nacht gekommen und fand das, wie gesagt, wir hatten Glück. Es gab so zwei Stellen mit ein bisschen Nebel mal eine Zeit lang. Mhm. Das war aber nicht weiter dramatisch, also eigentlich gar nicht dramatisch. Und an sich fand ich das echt ein ganz gutes Fahren auch in der Nacht. Man sah mal die Rücklichter der anderen Leute. Dort, wo viele Leute zusammen waren, war es durch die Lichtmenge der ganzen Leute auch ziemlich gut ausgeleuchtet. Und also auch das Fahren insgesamt, also es war sehr diszipliniertes Fahren. Die Leute hielten ihre Spur in der Nacht auch. Also wenn man nachts irgendwie mit irgendwie 85 über den Asphalt rauscht und man eigentlich irgendwie die nächsten 5 Meter vielleicht noch sieht, so richtig sieht, und der Rest ist Gefühl, du weißt, da geht's geradeaus, du weißt, da ist ein kleiner Knick, aber das kannst du fahren. Mhm. Also, das ging schon ziemlich gut.
Vielleicht an dem Punkt nochmal, was ich auch bei mir vergessen habe, was hattest du für eine Lampe oder für eine Beleuchtung? Also
ich hatte eine Hope Vision One, so eine LED mit einer LED und vier solchen Batterien hinten drin, die man dann wechseln kann. Hatte ich auch dann Ersatzbatterien mit.
Musstest du wechseln zwischendurch?
Ich musste wechseln, glücklicherweise im Fahrerlager.
Okay.
Also war die perfekte Stelle.
Mhm. Also ich hatte so eine, ich glaube, sie hieß Wilma Lupine, die mir mein lieber Kollege Daniel geliehen hat. Und die war natürlich wie gemacht dafür. Mhm. Also ich hatte einen Flak-Scheinwerfer sozusagen an Bord. Ich habe von den zwei Stufen, es gab immer so eine helle und eine dunklere, oder Sparmodus, und ich habe meistens das dann so gemacht, dass ich in den Auffahrten den Sparmodus angemacht habe und dann, wenn es bergab oder schnell ging, einfach Vollstoff, und das war also wie dafür gemacht, das war perfekt.
Ja, na, ich hatte ja noch, also für die Geschwindigkeit ist die Lampe eigentlich zu schwach. Hm. Das hat aber alles funktioniert, es ging ganz gut, und ich muss da mal tendenziell was tun. Ich fand auch, muss auch ehrlich sagen, in der Nacht ist es eben richtig dunkel und schwarz geworden und über einen längeren Zeitraum. Ich hatte ja letztes Jahr London, Edinburgh, London, was aber einen Monat vorher war, also Ende Juli. Mhm. Und also ging es am, ich glaube, am 27. Juli los, glaube ich so. Mhm. Und jetzt war jetzt fast einen Monat später, und das war in England nicht so dunkel.
Zwei Sachen. Zum einen, wenn du nach... Das ist jetzt aber nicht Wissen, sondern nur schätzen. Wenn du nach Schottland dann hochfährst, bist du auch, glaube ich, einfach deutlich nördlicher.
Ja, 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 klar.
Ich glaube, das spielt eine Rolle. Und zum Zweiten spielt, glaube ich, auch eine Rolle, und das muss ich jetzt sagen, weiß ich gar nicht, was für ein Mondgrad ist. Ich erinnere mich, dass wir in einem Jahr bei Rad am Ring Vollmond hatten. Und da habe ich es auch in der Nacht deutlich heller empfunden.
Na, und du bist natürlich viel, viel näher an Midsommer.
Ja,
genau. Also du bist quasi jetzt doppelt so weit. Also ist ja am 21. Juni, ist so der hellste Tag des Jahres. Mhm. Und wenn du dann Ende Juli bist, und das ist dann sozusagen 4 bis 5 Wochen anstatt 8 Wochen, das war schon ein deutlicher Unterschied. Hätte ich jetzt nicht so gedacht, dass es so lange so richtig schwarz-dunkel wird.
Aber ging ja auch irgendwie. Also ich fand es jetzt an keiner Stelle irgendwie. Ich hatte nie ein ungutes Gefühl in der Nacht.
Nee, also wie gesagt, mir fehlt ein bisschen die Erfahrung, aber fürs nächste Mal, bei so Nebel würde ich total schwierig finden, dann wüsste ich auch nicht, ob ich gesagt hätte, ich mache jetzt hier eine längere Pause oder wie ich damit umgegangen wäre, aber so im Dunkeln zu fahren, es waren so viele Leute auf der Strecke, also du hast immer irgendwie Futtermann irgendwann irgendwo gesehen, der dir, wo du wusstest, wie geht die Linie, das war unproblematisch. Aber es wurde dunkel und es kam echt so ein Wurmtief.
Wann war das genau so zeitlich? Weil ich habe
glaube ich. Es ging eigentlich schon mit der 9. Runde los.
9. Runde war Pi mal Daumen ungefähr noch hell ab 8 ungefähr, ne?
Hey, 9. Runde war.
10, 11 Uhr.
10, 11 Uhr. Es fing an dunkel zu werden. Und dann immer zwischen Schritte setzen. Okay, jetzt warte das jetzt ab, bis es ganz dunkel ist. Dann ist es ganz dunkel. Ich glaube, dann war ich so die 10. Runde. Dann denkst du, okay, wenn du 20 Runden schaffen könntest, wenn du durchfährst heute Nacht. Ich hatte ja für mich das Ziel gesetzt, durchzufahren. Nicht zu schlafen, sondern durchzufahren. Und dann dachte ich mir, okay, wenn du 20 Runden schaffen willst, machst du jetzt noch eine Runde, hast du die 10., hast du die Hälfte, machst du eine Pause. Nein, kommt eben der Mechanismus wieder, du bist in der 10. Runde, du bist die hohe 8 hoch, du regenerierst bis zum Ziel, kommst zum Basecamp. Ach komm, noch eine 11. Wenn du eine 11. hast, dann sind es ja bloß noch 9, dann hast du ja schon über die Hälfte weg.
Diese Selbstbetrug durch Rechnerei.
Genau, aber so funktioniert es. Dann warst du schon in der 11. Runde und dann dachte ich, okay, du hast noch eine Runde, dann schaffst du wieder dein Vierer-Set. Dann hast du 12-8. Und dann machst du eine Pause. Und dann kam ich quasi ans Basecamp nach der 12. Runde und alle schliefen. Und was total nachvollziehbar ist, und wenn du aber selber in so einem Tief steckst, so mental, wenn es wirklich schwer geht, dann dachte ich, okay, gut, jetzt schläfst du auch einfach mal anderthalb Stunden. Daraus wurden dann 2 Stunden. Also, ja, genau, wurden 2 Stunden. Halt dann so kurz gerechnet. Es war dann dreiviertel zwei, als ich ankam.
Das weiß ich doch nie, wie viel Uhr es ist. Dann ist dreiviertel zwei, ist viertel nach eins, ne?
Viertel vor zwei.
Viertel vor zwei, das versteht kein Mensch. Ich werde es nie verstehen. Viertel vor zwei hast du dich dann hingelegt.
Genau, viertel vor zwei kam ich rein. Dann habe ich mir kurz das Gesicht abgewaschen und habe mich aber so in Klamotten, in voller Montur, Schuhe aus, Weste aus und habe mich dann schlafen gelegt. Das war dann so gegen 2 und habe gedacht, okay, bis 3:30 schläfst du, dann ein bisschen munter werden, warm werden, spätestens um 4 wird aufs Rad. Hab dann bis um 4 gepennt.
Hast du dir einen Wecker gestellt? Oder
ich hatte mir einen Wecker gestellt, genau. Hab den dann nochmal weitergestellt. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass es eben um 3:30 schon ein bisschen so eine Art Dämmerung gibt, dass ich so merke, es kommt, aber das war eben da noch nicht der Fall. Hatte ich ein bisschen unterschätzt. Gut, bin dann also eigentlich erst um 4 raus. Da war bei euch dann nämlich auch bald ein Wechsel angesagt.
Genau, da hat, glaube ich, der Manuel auf den. Nee, Moment, ich bin um 0:30 rein, dann 2,5 Stunden später um 3:40. Es kann sein, dass dann der Thomas mit dir losgefahren ist, richtig?
Ich weiß es nicht mehr.
Ja, ist
zumindest auch egal. Zumindest war draußen schon mal ein bisschen Aktivität und das half mir dann wirklich auch, weil die Gefahr ist, du liegst im Bett, du pennst im Schlafsack und das ist natürlich schöner, als irgendwie auf der Radstrecke zu sein und sich selbst da rauszuholen und selbst zu motivieren, sagen, verdammte Axt, jetzt raus in die Kälte, du liegst immer im Schlafsack, du wirst da draußen vielleicht irgendwie 13 Grad, 12 Grad, 10 Grad, du weißt es nicht genau, und dich da jetzt aufs Rad zu quälen, das ist eine Überwindung. Und ich glaube, mir hat echt geholfen, dass draußen ein bisschen Aktivität war. Und ich dachte, okay, raus, Tür auf, frische Luft ran. Ich habe im Auto gepennt und habe mich dann so gegen 4:45 letztendlich wieder aufs Rad geschwungen. Das ging dann ziemlich zügig bei mir, glücklicherweise. War ich dann ziemlich schnell wach, brauchte so dann meine 10, 15 Minuten. Mhm. Und habe mich dann mit aufs Rad geschwungen. Und dachte, ach, naja, 18, 17, 18 Runden packst du noch. Hatte gedacht, okay, wenn du jetzt nochmal ein Vierer-Set fährst, mit 12 bist du bei 16, dann gucken wir mal. Naja, und dann quälst du dich halt, fährst du 2 Runden, das geht noch einigermaßen. Und dann kommen wir die Rechnerei und denkst, okay, nach der 3. Runde Pause, bist regeneriert, kommt einer noch, also eine 4. War ich dann bei 16. Mittlerweile war es auch wieder hell geworden. Und jetzt muss ich überlegen, ich habe nicht angehalten.
Nee, du hast, also ich kann mich nicht erinnern, dass du danach nochmal groß gehalten hast.
Nee, ich bin eigentlich die Runden alle zumindest an unserem Basecamp durchgefahren, denn ich hatte mehr in der Nacht, als ich wieder los bin, war ja immer noch nicht, ich habe mir zwar zu essen mitgenommen, aber da habt ihr ja auch noch geschlafen, quasi. Da war ja noch relativ Ruhe, als ich los bin, um 4:05. Ja, und da habe ich dann auch angefangen, oben in der hohen 8 Kekse zu essen.
Die haben dir die zweite Luft gegeben.
Genau, und habe dann quasi auch so mental, so als du stehst eh fast da oben, dann kannst du auch kurz anhalten, nochmal eine Minute pausieren und schnell im Stehen. Ich habe auch das Fahrrad nie weggestellt. Ich bin einfach richtig ran. Hab mir ein paar Kekse oder ein paar Salzstangen in den Mund gestopft, hab irgendwie ein, zwei Sachen hintergekaut. Apfel hatten die dort oben, Apfelstückchen, das war sehr lecker. Geguckt, einfach ein bisschen zu variieren, nicht zu süß zu bleiben, auch mal was Salziges, also Salzstangen mit reinzunehmen und meist dann irgendwie noch einen Keks oder Salzstangen oder irgendwas.
Ich behaupte ja nach wie vor, dass das keine Kekse waren, sondern dass das die Mettwurstscheiben waren. Nur, dass dein Sauerstoff unterversorgtes Hirn den Unterschied nicht gemerkt hat.
Die Wurste sah ich da und war auch ein bisschen neidisch.
Ach echt?
Naja, weil das ist natürlich schon was Leckeres, also als eine Abwechslung.
Hätten wir dich fast gehabt.
Eine Abwechslung.
Ja, genau. Ja, ja.
Ich halt nur die Salzstangen. Aber da habe ich mir immer dann noch eine Handvoll Salzstangen genommen, halb in den Mund geschoben und wieder aufs Rad. Also ich hab noch nicht geschaut, wie viel Minuten ich jetzt da oben jedes Mal gelassen habe. Im schlimmsten Fall würde ich nach Gefühl sagen, vielleicht 3. Mhm. Wenn ich mal wirklich lange gestanden habe. Aber ich denke oft um eine Minute rum. Okay, dann aber das muss ich nochmal, muss ich wirklich nochmal genau analysieren.
Dann sind das ja jetzt aber auf die Zeit, du hast ja nur in der zweiten, ich sag mal in der zweiten Rennphase da oben immer gehalten.
Ja, aber da kam auch dann schnell sicherlich
15 Minuten. Eine Viertelstunde, 20 Minuten wären es dann wahrscheinlich gewesen sein am Ende. Hm? Ja, okay, das kann dann wieder die entscheidende Runde sein, ne?
Das kann dann auch die entscheidende Runde sein. Also, muss nicht, aber kann.
Hm. Ja, klar.
Genau, und irgendwie fing ich dann an zu rechnen und hatte eigentlich nach dem Aufstehen nicht mehr, hatte er mich abgeschrieben, hatte gedacht, ach, du bist jetzt hier durchgereicht, du hast 2-3 Viertel Stunden Pause gemacht, oder 2,5, 2-3 Viertel. Das hat alles viel zu lange gedauert, du bist jetzt hier durchgereicht, da geht nichts mehr.
Du hattest zu dem Zeitpunkt, wenn das richtig stimmte, was ich da mitbekommen habe, so warst du von, ich sag jetzt mal, Platzierung zwischen 25 und 30 auf Platz 47 zurückgerutscht.
Genau. Mhm. Und dann riefst du mir irgendwie zu, Platz 47 oder Platz 41?
Ich meine 47 war es.
Gut, dann riefst du mir das irgendwie zu und dann dachte ich, ach Mensch, ist ja gar nicht so schlecht. Und dann fängst du wieder an zu rechnen und du fährst noch ein paar Runden. Und dann hatte ich halt die 16 Runden weg und dachte, Mensch, 16 hast du weg. Also jetzt nochmal 2, bist du bei 18, das packst du. Mhm. Und so ab 18. Also bei 17. Runde habe ich dann gerechnet und habe gemerkt, okay, wenn du durchfährst, schaffst du es, die 19. Runde zu deutlich, also mit gut Luft zu beenden, dass du noch in eine 20. Runde gehen kannst. Weil so als Erklärung muss man vielleicht sagen, wir sind ja 13:15 oder 13:13 gestartet, 24 Stunden ist also 13:13 eigentlich zu Ende am nächsten Tag. Aber die haben 12:45, also eine halbe Stunde vorher, quasi schon ein Startziel zugemacht und wer bis 12:45 durchs Ziel ist, konnte also noch in seine letzte Runde gehen und hatte da noch mal Zeit bis 14 Uhr. Also das wäre da, dass er die Runde beendete zwischen 12:45 und 14 Uhr, was dann also 24 Stunden und 45 Minuten bedeutet.
Mhm, genau.
Kriegte die Runde noch gewertet.
Darf ich kurz an dem Punkt, ich habe mal nachgeschaut, ich habe dir um 9:58 plus minus 10 Minuten, plus 10 Minuten wahrscheinlich, zugerufen hast auf Platz 42. Du hast vollkommen recht, 42 bist.
Mhm.
Und dann um 12 Uhr, da war es ja eigentlich schon zu spät, da bist du noch einmal durchgekommen wahrscheinlich, warst du auf Platz 37, hast du dich dann schon wieder 5 Plätze nach vorne gearbeitet. Also da hattest du immer so, bei dir war immer so ein bisschen Vorkommen.
Genau.
Also wir hatten auch immer die Möglichkeit, es dir so mitzuteilen, weißt du, du warst immer relativ gut informiert dann.
Genau. Und das hat natürlich extrem motiviert. Und bei Runde 17 hast du mir irgendwie auch gut zugerufen und da war ich extrem motiviert und habe eine ziemlich gute 18. Runde hingelegt. Mhm. Hab immer selbst auf dem Garmin die Pause-Taste gedrückt, die mir zwar immer nur Zeit in Bewegung anzeigte und wenn ich eine Pause gemacht habe, wusste ich, also wenn ich jetzt irgendwann an der hohen 8 angehalten habe, wusste ich so, okay, da kommen noch ein paar Minuten dazu, aber ich sah zumindest, hatte ich jetzt Zeit in Bewegung eine 1,3 oder eine 1,13. Also das war dann schon der Unterschied. Mhm. Genau, und dann bin ich in die 18. habe eine schöne, ordentliche Runde, 18. Runde hingelegt, war ziemlich motiviert. Ich glaube, da hatte ich mich dann auch von Ballast befreit.
Mhm.
Genau, ich hatte nochmal nach der 16. Runde doch kurz angehalten.
Ja, du hast mir, glaube ich, den Trikot Armlinge gegeben und Weste oder irgendwie sowas.
Genau, ich habe einmal Weste gegeben. Bei der nächsten Runde habe ich dann Weste habe ich aber in der Fahrt rausgegeben. Da habe ich, glaube ich, nicht angehalten.
Armlinge und hinten aus dem Trikot irgendwas.
Genau, ne? Ich hatte Werkzeug mit dabei, weil ich dachte mir, wenn ich jetzt irgendwie unterwegs einen Platten habe, will ich gerne autark sein und das selber fixen können. Mhm. Dann hatte quasi da immer hinten Werkzeug und Luftpumpe mit und fing dann an, mich früh von allem unnötigen Ballast zu befreien. Und dachte, okay, jetzt, wenn jetzt was passiert, dann ist es eh egal. Ob du das jetzt selber reparierst oder ob dann auf dem Servicewagen wartest und hier helfen lässt, dann ist der Kampf, sage ich mal, gegen die Uhr sowieso nicht mehr bedeutend. Mhm. Dann hättest du noch ankommen. Oder das Bestmögliche draus machen. Und genau, dann habe ich also das Werkzeug abgelegt, dann hatte ich über Nacht, bin ich dann auch hatte ich 2 Trinkflaschen, habe dann noch eine Trinkflasche abgegeben und dann habe ich kurz vorm Ende, habe ich dann auch meine Armlinge noch rausgeworfen, genau. Habe mich dann also immer, das war auch so eine Geschichte, dieses sich befreien von Weste, von Werkzeug. Ich bin dann komplett ohne Essen eigentlich gefahren. Ich habe auch in der 2. Hälfte eigentlich ganz wenig gegessen. Ich habe dann zwar ab und zu noch an der hohen 8 angehalten, zumindest bis zur 16. Runde, mhm. aber ich bilde mir ein, als ich dann anfing zu rechnen und zu merken, okay, du könntest sogar noch 19 Runden schaffen, du kannst vielleicht sogar 20 Runden schaffen, habe ich mir dann auch gesagt, dann darauf musst du oben durchfahren, dann kannst du nicht mehr anhalten und Kekse essen.
Mhm.
Dann fing bei mir wirklich so ein Minutengerechne an. Man ist ja auch ein bisschen müde, man ist ein bisschen geschafft. Klar denken, klar rechnen ist dann auch nicht mehr so die leichteste Aufgabe. Man hat auch immer Angst, sich zu verrechnen und sich falsche Hoffnung zu machen.
Und wie oft, ich wüsste gerne mal diese Gedanken, die man da hat, ne? Ich hatte das ja dann auch so am Ende so gerechnet, schaffen wir jetzt vielleicht noch die 22 oder nicht und vielleicht dann noch die 23. Das hätte ich gerne mal so aufgeschrieben und hinterher nachgelesen, was das für ein Blödsinn war.
Und das hat mich halt alles irgendwie dann doch, ihr habt mir zugerufen, wie die Platzierung liegt, irgendwie, ich dachte, wow, cool, das geht irgendwie vorwärts, in so einem Langstrecken, also es ist ja jetzt auch nicht so, dass man sich verbessert, indem man schneller fährt unbedingt als andere, sondern man ist ja vor allen Dingen besser, weil die anderen vielleicht auch eine Pause plötzlich einlegen müssen. Mhm. Also das sind so Geschichten, die dann hinzukamen. Ich habe mich von Ballast befreit und hat eigentlich, gerade im Vergleich zu dem Nachttief, eigentlich eine ziemliche motivierende Phase dann so ab 16. Da war mir noch nicht ganz klar, dass ich eine 20. schaffe, aber ich wusste, okay, 18, 19 können realistisch werden. Mhm. Und je näher ich dann an die 19 kam, dachte ich, Wahnsinn, du schaffst die 19. Komm noch Ende, kriegst du auch hin. Ich war körperlich am Ende, ich war wirklich, also die hohe 8, ich habe Fotos von mir gesehen, da sehe ich aus in der hohen 8, als ob ich da Stehversuche mache.
Ich kann es ja vorstellen, wie meine Bilder aussehen.
Ich kann mich erinnern an eine Situation, sind ja dann auch, man hat auch gemerkt, es laufen immer mehr Leute dir in den Anstiegen hoch. Und es war wirklich, dann habe ich mich an einen, der da sein Fahrrad hochschob, habe ich mich rangekämpft. Und plötzlich fing der an, schneller zu laufen und war schneller als ich.
Wahrscheinlich ist der gleich schnell gegangen. Du hattest nur ein kurzes Hoch und dann wieder ein Tief.
Das war also wirklich so mit letzter Kraft da hoch. Oder vielleicht, ich weiß nicht mal, ob es die Kraft ist, aber die...
Man wird aber auch ja nicht mehr langsamer, weißt du? Ich finde, man pendelt sich dann irgendwie auf so einem ganz niedrigen Niveau ein. Jedenfalls ging es mir so.
Und da bin ich teilweise auch froh gewesen, nicht eine noch schlechtere Übersetzung zu haben. Also schlechter im Sinne von Berg, für Berge besser geeignet. Dann wäre mein Grundtempo vielleicht noch schlechter gewesen.
Andererseits, ich bin ja immer dafür, Hauptsache, also ich hätte gerne noch mehr Gänge gehabt. Also ich hätte gerne noch flüssiger getreten. Weil ich glaube, dann ist das Maß der Anstrengung geringer. Ja, und man kriegt das länger hin. Also ja,
wenn man dann wirklich auch eine hohe Trittfrequenz trainiert hat, die dann hinzulegen, also sozusagen wirklich einen Tritt zu entwickeln.
Also ich hätte gerne noch, ich hatte jetzt, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, 30-27, ich hätte ohne Probleme gerne nur eine 30-29 gehabt.
Also sag mal so, ich so oft, wie ich gescheitert habe, weil ich dachte, ich habe noch einen Gang, hätte ich auch gehofft, ich gedacht, da liegt noch was, da ist noch was.
Siehst du, und das ist das Gute, wenn du unten schon den kleinsten anlegst, dann brauchst du dir darüber keine Gedanken mehr machen.
Na, ich hab das immer vergessen manchmal.
Ja, da sitzt die Demenz halt dann noch eher ein. Als du das letzte Mal quasi nach der 19. Runde Start und Ziel überschritten hattest.
Ja, also. Da wusste ich, das krieg jetzt noch eine 20. hin, das war ja dann klar.
Nee, wie viel Uhr war es da? Das würde mich interessieren.
Also ich hatte zwischenzeitlich mal gedacht, also als ich so der 18. Runde war, habe ich mir gedacht, ich hatte ja auch eine sehr gute 18. hingelegt, hatte ich mir gedacht, ich könnte es sogar schaffen, die 20 Runden bis 13:15 zu schaffen.
Okay.
Ich bin dann aber etwa, müsste jetzt nachgucken, ich glaube, es war irgendwie so 13:35, bilde ich mir ein.
Also wenn ich das Endergebnis richtig deute, bist du um 13:30 rüber.
Bin ich um 13:30, bin ich übers Ziel, habe also nochmal über eine Stunde gebraucht für die letzte Runde, bin also etwa, ich bilde mir ein, gegen 12:20 Uhr vielleicht, 1:10 Uhr letzte Runde, ich habe es jetzt nicht vor mir.
Okay. Aber da war, also dann war aber für dich auch relativ, also da war jetzt nicht noch irgendwie, es wird knapp, ob ich noch eine 21 schaffe. Das war völlig klar.
Das war klar.
Das war auch schon bei irgendwie Runde 18 dann auf jeden Fall klar eigentlich.
Das war eigentlich, ja, genau.
Okay. Das hätte ich jetzt nur interessant gefunden, ob da irgendwie noch so in den letzten 2-3 Runden irgendwie so eine Chance bestand. Aber wenn du um 12:30 ungefähr rüber was, das ist ja super, weil dann musst du dir auch da keine Gedanken mehr drüber machen. Also bei uns war zum Beispiel auch von den Zeiten her klar, 22 ist Schluss, also da besteht keinerlei Chance mehr, irgendwie noch eine dran zu hängen.
Wenn man jetzt überlegt, gut, ich hatte quasi noch eine halbe Stunde, hätte ich 35 Minuten mehr gehabt oder 40 Minuten mehr gehabt, dann hätte ich vielleicht wirklich auf den letzten Drücker noch bis 14 ohne 21. Runde gehabt.
Wärst du mal besser aufgestanden, als dein Wecker geklingelt hat?
Zum Beispiel, genau, klar, hätte ich das gemacht, hätte ich vielleicht noch in 18 Minuten gespart.
Mei, hätte, wäre, könnte, was genau. Soll das? Am Ende waren es dann 20 genau. Glatte Runden.
Genau.
Und das sind 520 Kilometer? Genau.
520 Kilometer.
12.500 Höhenmeter?
Mein Garmin zeigt mir ein bisschen mehr an, aber ja, irgendwas, viele, viele ausreichend Höhenmeter.
Ausreichend waren es. Platz 34 von irgendwie was so an die 400.
Na, ich dachte 478 oder irgend sowas. Jetzt muss ich
also hier gezeitet sind 385.
Ach, okay, gut.
Vielleicht waren gut. Das aber 400 gemeldete, kann ja sein.
Ja, da haben wir es doch, 380, schön.
Also unter den besten 10% und Chapeau, Hut ab. Aber das haben wir ja alles schon auch am Sonntag gesagt.
Aber viel krasser finde ich, dass die beste Frau 22 Runden hatte.
Ne.
Doch.
Du Loser. Ich gucke jetzt nicht, wie schnell die schnellste Frauenstaffel war. Ab, warum soll eine Frau nicht schneller sein?
Ja, ja, nee, klar, warum das ist total hier überheblicher mit Sache.
Ja, 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 klar.
Aber es ist, also, das ist wirklich eine irre Leistung. Ey.
Ich glaube, dass gerade im Ausdauerbereich die Unterschiede deutlich geringer noch sind. Also, warum soll eine Frau da nicht 22 Runden fahren? Und wenn man sich das Ergebnis der Frauen anguckt, die beste, ach nee, das ist Mountainbike. Den wollen wir jetzt nun wirklich nichts zu tun haben. Die Viererstaffel Frauen hat die beste 27 Runden. Also es gibt genau genommen nur 4 Staffeln von Frauen, die schlechter sind als wir. Wir wären mit unserem Ergebnis etwa so Platz 13 gewesen bei den Damen. Also insofern, für mich ist jeder, der da irgendwie ein paar Runden geschafft hat, wie viele auch immer es sind, jemand oder eine Person, vor der man den Hut ziehen muss, unabhängig von jedem Geschlecht. Und da möchte ich in dem Moment vielleicht dann nochmal den Thomas erwähnen, der als Einzelstarter auch noch mit uns da unterwegs war. Also nicht der Thomas aus Berlin, sondern der andere Thomas, auch Einzelstarter. Der hatte zwischendurch, glaube ich, ein Tief oder hatte am Anfang schon Probleme. Und auch seine Freundin Susanne war mit dabei, die auch, muss man sagen, dir ganz groß geholfen hat, immer zwischendurch.
Ich bin so schlecht mit Namen, aber Susanne, ja.
Ja, das habe ich mir gemerkt. Ich bin auch schlecht mit Namen, aber das habe ich mir gemerkt. Weil das fand ich sehr, sehr nett. Und die vor allen Dingen, was du ja gar nicht wusstest, wir haben ja nicht irgendwie da die ganze Zeit gewusst, wo du bist. Ne? Wir sind einfach hingegangen und haben Susanne gefragt und die wusste das dann. Ja, der kommt in 10 Minuten. Und geil. Ja, das war wirklich, also Thomas ist dann am Ende mit 11 Runden durchgekommen, was sich immer noch für mich unvorstellbar ist und nicht erreichbar. Insofern auch davor Chapeau. Susanne hat uns sehr geholfen mit deiner Betreuung und die wusste auch bei uns immer so meist besser als wir, wer wo unterwegs ist. Und so ein Hirn da zu haben, was noch völlig rennfrei funktioniert, ist, glaube ich, auch gar nicht so schlecht.
Ja, das stimmt. Also es ist wirklich, es ist auch so irgendwie so eine Geschichte für, wenn man sowas mal nächstes Mal macht, da wirklich vielleicht 1-2 Leute zu haben, die selber nicht fahren, sondern die sich da quasi um genau solche Geschichten ringsrum ganz klar kümmern.
Das ja, da wollte ich gleich nochmal drauf kommen, kurz. Ich wollte dich nochmal loben, ne? Also wirklich, 20 Runden, Chapeau. Wir haben dann auch ausreichend gefeiert. Also ich habe dich selten so sprachlos und so fertig erlebt wie da im Ziel. Musste man ja auch mal ausnutzen dann, ne? Bisschen beschimpft und so. Und mal gesagt, ja, war jetzt auch nicht so toll, ne? Aber das fand ich auch ganz großartig.
Also ich hab euch schon geschämt, hab ich schon gemerkt.
Ja, ja. Aber das fand ich auch noch schön, dass das im Vergleich zu sonst, das hat der Thorsten auch gesagt, sonst kommt man beim Rennen da an, nach dem Ziel, ne? Und dann sitzt man vielleicht noch kurz, isst eine Wurst und dann ist man weg. Und Zieldurchfahrt war irgendwie bei dir 13:30 und wir haben ja bis 15 Uhr dann noch rumgesessen irgendwie und haben das alles mal so ein bisschen Revue passieren lassen. Das fand ich auch ganz schön, weil ich bin eigentlich nach Rennen auch immer jemand, der ganz schnell abhaut, weil er fertig ist und willst duschen und bist kaputt und alles. Und das war halt auch nochmal ganz nett, fand ich.
Das stimmt. Zumal ja auch noch, also Thorsten, den wir über Twitter kennen und der am Tag vorher mit einem angeschlagenen Knie 75 Kilometer gemacht hat.
Genau. Sein großes Ziel war did not finish. Also nicht.
Ne? Also er hat's gepackt, genau.
Genau, ja.
Und Joas?
Joas, genau.
Joas. Aus Bonn. Der auch Einzelstarter 24 Stunden war, der nicht bei uns ist Camp hatte. Aber
also er hat sozusagen. Er hat seine Strafe aber auch bekommen, ne? In den ersten beiden Runden direkt. Wer nicht bei uns ist, der ist gegen uns.
Genau, und der wird mit Platten abgestraft.
Ja, der hatte also, zwei Platten.
Die Reißzwecken, die haben die richtigen getroffen.
Ja, absolut, absolut. Nein, der war auch da und darauf wollte ich jetzt so langsam hinaus. Das war, fanden wir ganz, ganz großartig, dass so viele Menschen, der Thorsten hat extra seine Nacht noch im Hotel verlängert.
Genau.
Weil er das bei uns, cool, also. Er hat jedenfalls so getan, als wenn wir der Grund gewesen wären und nicht die Zimmernachbarin. Und hat nochmal verlängert, um am nächsten Morgen nochmal bei uns zu sein. Dann ist noch dieser eine komische Typ, ich weiß nicht, wie der hieß, Mathieu, der aus der Voreifel. Matt, irgendwas mit Matt am Anfang.
Hä?
Ja, aus Schnülpich oder so. Matt.
Ach, ja.
Mensch, der seinen halben Kram da vergessen hat bei uns.
Ja, da, also im Vorort von Köln.
Ja, wir bezeichnen das nicht als Vorort. Der war jedenfalls da und das hat mich auch sehr gefreut. Und
ja, der war am Samstag, Matti war am Samstag da, genau.
Genau, und am Sonntag war er auch nochmal, war am Sonntag nochmal da?
Nee, am Sonntag war er nicht da.
So verschwindet das alles im Kopf. Ja, der war am Samstag da und das war auch ganz großartig und so waren, und ich möchte mich, das ist nämlich ganz wichtig, das habe ich mir fast, hätte ich mir fast eintätowiert, um es nicht zu sagen. Ich möchte mich noch bei jemandem entschuldigen. Und zwar war es so, als am Samstag kamen wir nach der Fahrerbesprechung, gingen wir so darum, so wie man das so macht, und zurück zu, zum Zelt. Und dann sprach dich jemand an und ihr quatschtet direkt miteinander, als wenn ihr wirklich gemeinsam auf eine Grundschule gegangen wärt. Und dann hinterher.
Du standst abseits
da. Ich stand so ein bisschen abseits daneben und dachte mir, naja.
Wie immer nur für dich selbst.
Bitte?
Ich sage, du standest abseits da und hast wie immer sich nur für dich selbst interessiert.
Nee, ich wollte einfach das erste Mal in diesem Jahr höflich sein und mich nicht irgendwo einmischen. Ja, und er stand mit seiner Freundin da und die waren auch alle, waren auch sehr nett und sympathisch und erzählten so, ja, ein bisschen Orga und starten hier als Zweier für ein Orga-Team und so. Und ich dachte, ja, aber misch dich jetzt mal nicht ein, der Markus kennt die. Und dann sagtest du mir hinterher, und das habe ich auch erfahren an der Parzelle, dass das zwei Hörer waren, oder zumindest ein Hörer und mit seiner Freundin. Mhm. Und da möchte ich mich jetzt mal wirklich ganz, wie soll man sagen?
Vielleicht ignorantes.
Ja, das war ignorant von mir und das tut mir sehr, sehr leid. Es war in dem Moment, also hier ganz besondere herzliche Grüße an diesen Hörer, dessen Namen ich jetzt auch nicht weiß. Aber das tat mir jetzt, also wirklich, du kannst es bezeugen, als ich dann später am Zelt das so mitbekommen habe, tat mir das echt wahnsinnig leid.
Naja, wahnsinnig würde ich jetzt nicht behaupten. Ach, bitte.
Nein, das kann ich echt von mir im Nachhinein so unhöflich, aber ich habe einfach in dem Moment nicht geschalten. Ich dachte, das wäre einfach ein norwegischer Kumpel und habe mich noch gewundert, dass der so gut Deutsch spricht.
Na, als Strafe würde ich sagen, fährst du nächstes Jahr eine Runde Rad am Ring nackt.
Ich hätte jetzt gedacht, du sagst das T-Mobile-Trikot.
Nee.
Nackt. Nee, nackt nicht. Das, wenn ich stürze und hab dann Wunden und so, dann kriegst du Ärger mit meiner Frau. T-Mobile-Trikot kann ich mich drauf einlassen. Ja. Aber nur, wenn dieser Hörer dann persönlich wieder vorbeikommt an der Parzelle und ich mich da entschuldigen kann. Dann mache ich das. Dann fahre ich nächstes Jahr eine Runde im T-Mobile-Trikot.
Okay.
Ja. Ja, also das, du hast es schon gesagt, ja. Wir haben schon so ein bisschen nachgedacht, auch an dem Sonntag. Also du hast natürlich die ersten 5 Minuten gesagt, nee, nicht wieder.
Ja, also nochmal vielleicht.
Ja?
Der Punkt ist für mich wirklich gewesen, ich hatte eigentlich viel Spaß, bis auf die Zeit zwischen der 2. und der 20. Runde.
Die 18. war
auch gut. Also, das ist ja wirklich, als Solofahrer, du bist so viel allein und du hast diese kurzen Momente, weil du vielleicht anhältst und Motivation kriegst. Und Motivation war auch am Sonntag dann wieder besser, als ich merke, es geht am Ende zu. Du schaffst vielleicht doch mehr Runden, als mal so zwischenzeitlich gedacht. Da fängst du auch mal an, mit Leuten zu quatschen oder so. Aber eben bei euch als Team ist ja wirklich so diese, das, was da zwischendurch passiert, ist ja zwischen dem Fahren, ist ja, also du hast ja eigentlich mehr, ich will nicht sagen Party, aber mehr soziales Miteinander, als dass du fährst.
Ja. Und das ist auch das Schöne daran, dass du dich trotzdem beim Fahren ja total verausgabst und auch wirklich an Grenzen gehst. Aber dann so 10 Minuten, nachdem man angekommen ist, ne, Klamotten aufgehangen, aus den nassen Sachen raus, erstmal Neues an und dann 20 Viertelstunde später hat sich das alles gesetzt und dann ist wieder gut. Und dann denkt man eigentlich schon so an die nächste Runde und quatscht da ein bisschen, vertreibt sich die Zeit im besten Sinne des Wortes. Und da war auch gut, dass da jetzt Leute bei waren, die gar nicht, also wie Susanne, die mal so, wo man auch mal zwischendurch über was anderes gesprochen hat und von dem Ganzen wegkam, auch so gedanklich, ne, nicht nur immer auf die nächste Runde bezogen oder als der Matti und der Thorsten da waren, dass man mal auch so über andere Sachen geflaxt hat und das war wirklich sehr, sehr gut. Aber das ist auch so, wenn da, also das sind so Punkte, wie die mich halt auch an dieser Staffel begeistern und die ich zum Beispiel auch, ich habe auch irgendwann mal schon mal überlegt, ob man vielleicht mal zu zwei starten soll. Aber da weiß ich nicht, ob das ist halt so eine ganz blöde Mischung aus beidem. Weißt du, man konzentriert sich wahrscheinlich zu wenig auf das Fahren oder zu sehr auf das Fahren. Und das ist so eine ganz komische Geschichte. Ich glaube, man kann eine vernünftige Zweierstaffel auch nur fahren, wenn man sich so ein bisschen aus diesem Sozialen rausklingt und man vielleicht dann auch Zweier-Turns fährt oder wie man das macht, das ist mir auch noch nicht so ganz klar. Deswegen habe ich diesen Gedanken auch beiseite geschoben irgendwann mal, obwohl ich mich das sportlich jetzt reizen würde. Ne? Also wenn man sagt, okay, 20 Runden schafft man alleine. Ich jetzt auf meinem Niveau habe jetzt gesagt, okay, ich schaffe 6 Runden. ich könnte wahrscheinlich 8 Runden fahren, um auf diesem Niveau bleiben, ne, wo ich dann irgendwann mal bei 2 Runden, 3 Stunden wahrscheinlich mich einpendeln werde und könnte dann so 8, vielleicht 9 Runden fahren, dann wird man zusammen auf 18 Runden kommen, wenn der andere noch besser ist, auf 23. Ich trainiere ein bisschen mehr, dann könnte man zu zweit vielleicht auf 4 und so weiter, wie man das so schön rechnet.
Genau.
Aber da wird mir das Soziale so ein bisschen fehlen. Deswegen,
weiß ich und gar nicht, da, ob ich das machen wollen würde. Genau, ich finde dann auch 2 Team, da bist du ja wirklich, du kommst raus, dann musst du gucken, dass du dich, also du, wenn du ein 2 Team fährst, gehst du in die Runde, ich würde mal sagen, also klar ohne Essen.
Ja.
Und ob du eine Trinkflasche brauchst, vielleicht am Tag, wenn es warm ist. Aber du kannst die Stunde auch mal ohne Trinkflasche fahren.
Vor allen Dingen, wenn es diese Versorgungsstation gibt.
Genau. Mhm. Und dann hast du wirklich maximal Gas für eine Stunde und dann kommst du rein und dann musst du gucken, dass du irgendwie 50 Minuten hast vielleicht oder 45, um dich zu regenerieren, vielleicht aufs Klo zu gehen, dich was zu essen und dann schon wieder eigentlich auf den nächsten Turn vorzubereiten. Mhm. Das ist schon, also ist Abwechslung und ich glaube, dann fährst du vielleicht noch mehr auf Rundendruck. Mhm.
Also deswegen ist das, ich weiß nicht, ich will es einmal gern ausprobieren, aber ich weiß nicht, ob ich das könnte, wenn so viele Leute um mich rum sind und da wird man dann auch abgelenkt und ich glaube, das wäre nicht so richtig, das dann.
Aber du brauchst eigentlich die Leute für, du brauchst auf jeden Fall auch Support.
Genau, genau. Und das war ja, das richtig. Haben wir dann auch hinterher schon so überlegt, wenn man das nochmal machen würde, wobei wir das jetzt, würde ich sagen, noch immer mit einem Fragezeichen versehen, aber es haben sich ja jetzt schon so viele Leute, die da waren und gesagt haben, ey, das würde ich gerne auch mal in der Staffel mitmachen. Da hat man ja schon fast einen Druck, so es zu machen, ne?
Also eigentlich muss es nächstes Jahr ein Velorum-Team geben.
Ja, ja.
Aber also kommen wir jetzt schon. Ja. Also ich würde nur mal ganz kurz einen Satz zurück.
Ja, klar.
Zu dem Thema Sozialen, weil ich als Einzelfahrer unterwegs das Soziale nicht hatte, fand ich das Soziale davor und auch in der Zielankunft nochmal extrem cool. Auch, also wirklich extrem cool. Also und danke an jeden, der quasi auch da war, ob es jetzt davor war, am Freitagabend, am Samstagvormittag oder auch nochmal am Sonntag nach dem Rennen. Also, dass man wirklich so einen Ort hatte, wo man sich trifft. Mhm. Das war echt cool.
Es fuhr irgendwann mal ein Fahrer an unserer Parzelle vorbei und schrie wieder home. Und ich dachte so, hä? Wer war das denn?
Cool.
Ja, das waren wirklich ganz, ganz tolle Momente und, wir hatten ja auch schon mal gedacht, ob ich nächstes Jahr dann deine Betreuung mache, weil bei dir ist ja wirklich, wir haben das hinterher so relativ schnell gesagt, bei dir wäre noch mehr drin gewesen, wenn du wirklich da jemanden gehabt hättest, der dich unabhängig von dem, du fährst vorbei und kriegst jetzt angeschrien, wie es aussieht, der da wirklich 24 Stunden das gemacht hätte. Du kommst rein, kriegst den Zwischenstand, dir wird gesagt so und so, der dich nach 2 Stunden Schlaf geweckt hätte und hätte gesagt, jetzt nicht nochmal auf den Knopf drücken, raus jetzt, du bist jetzt ein Fahrradfahrer, nicht zum Schlafen.
Genau.
Da hätte man vielleicht auch nochmal mit der Verpflegung noch besser drum, weißt du, so Kleinigkeiten wie, dass ich den Nudelsalat dir auf den Teller getan habe und nicht schon fertig abgepackt eine Portion hatte, die ich dir einfach in die Hand drücke und da hätte man immer noch so ein paar Minuten, da gibt's alles so kleine Bausteine, wo wir hinterher schon gesagt haben, das hätte man verbessern können.
Und ich muss ja wirklich sagen, all das, was ich an Support gekriegt habe, war ja unglaublich viel, ist aber alles vor Ort entstanden.
Genau,
also das war alles spontan. Ich bin hingefahren, habe gedacht, okay, du packst jetzt hier deine Schnitten, du machst das alles fertig und dann hältst du an und versorgst dich und machst das. Und dann ist sozusagen auch mit der Anreise von Thomas und mit seiner Frau Susanne, im Gespräch entstanden, der Mensch, die kann auch mit Support machen. Und dann hast du deine Rolle da auch mit übernommen und mit den Zwischenstanden und Patty. Und also das hat sich dann quasi einfach so spontan mehr oder weniger ergeben. Und das war einfach, also mutzgeil.
Und dafür, dass es so spontan ungeplant sozusagen war, war es auch okay und war es gut.
Genau.
Aber das ist halt etwas so eine Schraube, wo man auch bei einem Einzelstarter auch dran drehen kann, um es ihm noch einfacher zu machen, besser zu werden.
Also wenn man das nächste Mal einfach auf Rundenzeiten gehen will, wenn man gucken will, okay, man will einfach jetzt wirklich Performance-Steigerung und will einfach noch ein paar Runden mehr packen, dann muss man einfach wirklich gucken, wo kann man das machen. Da kann man sich jetzt irgendwie sein Training optimieren, dann kann man gucken, okay, man kennt jetzt die Strecke, welche Trainingselemente muss ich da jetzt einfach verstärken, aber gerade auch im Bereich Support und ringsrum ist die große Frage, wo kann man einfach noch Zeit sparen, auch sich im Kopf einfach immer zu sagen, man lässt diese hohe 8 Versorgungsstation raus, man lässt das weg. Also es sind einfach so Geschichten, die man natürlich dann noch besser planen kann und dann kann man sagen, okay, mit den und den Faktoren an den Stellschrauben, wenn man da noch dreht, dann kriegt man vielleicht eine, irgendwie eine 21., 22. Runde irgendwie raus.
Und was natürlich ich jetzt vielleicht noch mehr bedauert habe als andere, dass der Chris nicht mit dabei war. Ne? Das ist jetzt auch noch eine Geschichte, die ich sehr bereut habe, weil eigentlich, wenn man es genau betrachtet, also wenn man es ganz, ganz, ganz genau betrachtet, war er nämlich die Initialzündung des Ganzen. Weil er hat damals, als wir da waren, hat er vor Ort, das weiß ich noch sehr, sehr, sehr genau, hat er gesagt, hier müssen wir starten, hier sind wir nächstes Jahr dabei. Und dass es jetzt völlig zu Recht aus verschiedensten Gründen bei ihm nicht geklappt hat, tat mir jetzt im Nachhinein noch unendlich leid. Und er hat mir da auch, ich will nicht sagen, er hat mir sehr gefehlt, aber ich hätte gewusst oder ich ahne, was er noch trotz des grandiosen Einstiegs von Manuel, was er noch für eine Bereicherung gewesen wäre in vielerlei Hinsicht. Und selbst wenn er nur da gewesen wäre. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich sage, hey, da kann man ja im nächsten Jahr gucken, dass wenn man eine Viererstaffel hat, dass er und ich uns so diesen Platz teilen und dann gucken wir spontan, wer fährt und wer macht die Betreuung und so Geschichten. Das ist halt auch noch so eine Stellschraube, wo man sagt, okay, wenn man eine Viererstaffel meldet, hat man einen fünften Mann zu der Viererstaffel, der dann die Thomas, der die Markus-Betreuung übernimmt und wenn der eine nicht will, dann macht der andere und so, wie man da irgendwie da weiterkommt. Und es haben sich ja jetzt eigentlich schon so viele Leute gemeldet, dass wir ja schon fast an zwei Staffeln denken müssen.
Ich denke auch. Also ich denke, also man muss einfach mal schauen, wie es ist ja Zeit. Jetzt genau. Ist erstmal Zeit und jetzt sind so die letzten, ich sag mal, es geht gegen Saisonende zu. Mhm. Also ja, man hat jetzt im August sicherlich noch mal ein paar Sachen, der ein oder andere im September vielleicht noch mal, aber dann kommt Herbst, dann macht man im Oktober eigentlich Pause. Und dann überlegt man sich ja schon für nächstes Jahr, was man Bock hat. Dann gehen ja auch teilweise Anmeldefristen hier und da schon los. Und im November geht es dann mit dem Training eigentlich für die neue Saison schon los. Und jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir das nächstes Jahr auf jeden Fall zwei Viererstaffeln am Start sind. Ja. Ich halte das auch aus praktischen Gründen für besser, weil man dann Parzellen haben kann, die nebeneinander liegen und das von der Flächengröße einfach praktischer ist, das zu managen oder zu nutzen.
Mhm. Und wir haben uns ja auch schon überlegt, wo vielleicht vom Ort der Parzelle ja man noch sich ein bisschen verbessern könnte, wo man hingehen könnte, damit man Schwung mitnimmt und so weiter. Also sogar so über so, wir sind mittlerweile schon so weit, dass wir uns über sowas Gedanken machen.
Genau.
Also ich habe da diesen einen Ort oder diese eine Gegend da so ein bisschen im Auge gehabt. Will jetzt nicht zu viel sagen, aber wo es vielleicht interessant sein könnte und wenn man da mit zwei Viererparzellen und dann vielleicht noch zwei Einzelstartern, wenn der Thomas im nächsten Jahr es nochmal attackieren will.
Genau.
Ne, dann hätte man schon drei Parzellen sozusagen nebeneinander. Das sind ja dann schon irgendwie, ich glaube, für 120 Quadratmeter. Gehst du davon
aus, dass ich nächstes Jahr starte, oder?
Naja, ich sehe das so ein bisschen bei dir wie das Ötz-Syndrom, ne? Im letzten Jahr warst du beim Ötz, hast ein bisschen mal gestartet, um es zu probieren und zu gucken, wie es ist. Und dieses Jahr nach diesem grandiosen Training am Nürburgring wirst du dann beim Ötz da mal eine richtige Zeit raushauen. Und so wirst du das nächstes Jahr dann mit dem Rad am Ring machen. Das war von vornherein mir so klar, dass das so läuft. Wenn du da noch nicht so weit gucken kannst, nun ja.
Willst du dich also nicht nochmal mit mir schämen und du willst die Schmach
von... Nee, also beim nächsten Mal stehe ich dazu.
Fast streichen.
Naja, das war schon okay. Ja, aber es war alles rundherum... Es ist rundherum gelungen mit dem, vor allen Dingen für den Aufwand, den wir betrieben haben.
Genau.
Ne, da hat man ja andere Teams gesehen, die mit Trucks vorgefahren sind, wo ganze Schlaflandschaften und Massagesalons mit dabei waren. Und da waren wir ja eher im puritanischen Stil unterwegs. Und dafür war das wirklich ganz, ganz famos, was da am Ende bei rumgekommen ist.
Wenn du jetzt einfach mal so eine Handvoll Wünsche äußern könntest für nächstes Jahr, so an wie man das vor Ort anders organisieren kann, was du dir so wünschen würdest. Mhm. Was würde dir spontan einfallen?
Das allererste wäre ein eigenes Klo.
Ah, es wird schwierig.
Ja.
Okay.
Also diese Dixie-Klos sind schon ein bisschen die Hölle für mich, muss ich sagen.
Aber das sollte man vielleicht gar nicht erwähnen, dein Geheimtipp.
Nee, mein Geheimtipp verrate ich nur gegen Geld. Mein geheimes Klo verrate ich nur gegen ganz viel Geld, Bares und oder Drogen.
Also das, so wie ich das verstand, war das ja nicht mal ein Klo, sondern das war eine Klolandschaft.
Das war eine Sanitärlandschaft, die ich da entdeckt habe. Ja, und dann ganz, ganz geheim versteckt, wo ich zweimal, glaube ich, eingekehrt bin, wenn nicht sogar dreimal. Das Einzige, was gefehlt hat, waren Zeitungsständer. Aber ansonsten war das wie gemacht für mich. Aber verrate ich auch nicht, wo das war. Doch, ja. Ich glaube, ich habe es einmal einem schon verraten.
Ja, denn der wird nicht mehr lange machen.
Nee, der macht es auch nicht mehr lange. Nee, aber das Einzige, worauf ich ein bisschen neidisch geblickt habe, waren so Bierzeltgarnituren, weißt du, so zwei, so Bierbänke und Tisch. Das hätte ich als schön empfunden, so um richtig dran sitzen zu können und auch einen Tisch zu versauen. Bei gutem, es hängt auch immer vom Wetter ab, weißt du? Ich habe da so große Zelte gesehen, wo man wirklich drinnen saß. Das ist schön und gut, wenn das Wetter schlecht ist. Wenn das Wetter gut ist, wie wir es hatten, braucht man es nicht. Ansonsten, ich fand unseren Kühlschrank großartig. Du hast gemeckert, dir war er zu kalt.
Das Bier, was ich mir nach der 8. Runde brachte, war ja halb gefroren.
Ja, wenn du Bier trinken musst, wenn du Sport treibst, bist du auch selber schuld. Alkoholfreies Bier friert dann auch. Das mit dem der Kühlschrank hätte mir sonst schon sehr gefehlt. Also da bin ich schon sehr froh, dass wir den dabei hatten.
Das war top.
Aber ansonsten, also so ein bisschen mehr Sitzgelegenheiten und so hätte ich schön gefunden. Ein bisschen mehr Platz, also das war ein Fahrradständer. Fahrradständer wäre cool gewesen, dass wir mehrere Fahrradständer gehabt hätten, wo wir unsere Fahrräder richtig vernünftig hinstellen hätten können. Das wäre was gewesen. Fällt dir was ein?
Fahrradständer?
Mhm.
Wasserkocher?
Oh ja, Wasserkocher.
Mehr Lampen als Nachtbeleuchtung?
Ja. Hast du den Typen gesehen, der so eine Christbaumkette umhatte nachts?
Nee, den habe ich nicht gesehen.
Ich habe einen Fahrer gesehen, der hat eine Christbaumkette umgehabt. Der hat halt geleuchtet wie ein Weihnachtsbaum.
sozusagen für das Lager, was ich gut finde, ist, auch wenn man jetzt, wenn man denkt, in größer denkt und mit Zelt vielleicht und so, ich würde immer gut finden, eine Zweiteilung, also einen dunklen Schlafbereich zu haben und einen hellen Bereich zu haben, wo die Leute eben wach sind, also einen Wachbereich zu haben.
Ja, klar. Also wenn das auf mehr Leute hinausläuft, dann braucht man sowas, da gebe ich dir auch recht. Ja. Ich habe auch einmal zwischendurch irgendwie nachts um 12:30 mal jemandem gesagt, fahr mal runter, leise, hier wollen Leute noch schlafen.
Ja. Ne,
das ist halt nötig, ne?
Genau. Im Kontrast dazu würde ich ein Radio gut finden.
Ja, aber das hatten die Nachbarn ja. Also
aber
das eigene Radio wäre schon besser gewesen. Einfach dieses Rennradio. Vor allen Dingen, da hätten wir deine Platzierung auch zwischendurch besser mal gehört.
Ja. Laptop mit Datenverbindung.
Ja.
Eine Tafel, also eine Kreidetafel oder irgendwas zum Draufschreiben.
Ja, so ein Flipboard, ne, dass man nicht immer rechnen muss, wann kommt der, wann ist er.
Wer ist der Nächste und wann ungefähr, was sind die Zeiten. Und also wo man einfach so eine Übersicht hat, so eine spontane. Tisch ist richtig, mit Biertischgarnitur gerade mal essen will. Aber was ich auch gut finden würde, wäre, also ganz klar, der Kühlschrank gehört dazu, Standardprogramm jetzt. Mhm. Ohne wird das jetzt also gar nicht mehr gehen. Man könnte über einen Tiefkühler nachdenken, wo man Eiswürfel macht. Macht sich gerade im Team bei Regeneration teilweise ganz gut. Also Muskulatur runter zu kühlen.
Ja.
So. Aber
ich weiß nicht, ob der Tiefkühler dir nicht schon ein bisschen Probleme mit dem Strom bereitet. Weil es wurde ja mal gesagt, nicht so große Verbraucher.
Also A++. Energieklasse. A++.
Du kannst auch das Bier einfach aus meinem Kühlschrank nehmen.
Ja, das stimmt. Nee, also es sind jetzt auch so einfach nur mal so die Wünsche. Ich finde Biertischgarnitur dahingehend problematisch, dass ich mich, glaube ich, wenn ich vom Rad steige und mich regenerieren soll im Tee, also jetzt gerade in der Staffel, nicht an den Biertischgarnitur setzen kann. Vielleicht ein Liegestuhl oder irgendwas mit Armlehne, wo man die Füße lang machen kann. Du hattest ja vier Stühle mit. Mhm. Das war schon extrem klasse, sich auf so einen Stuhl setzen zu können. Aber ich für mich habe gemerkt, hast du vielleicht auch gesehen, wenn ich angehalten habe, habe ich mich immer lang gelegt.
Mhm.
Da klettert man nicht hinter so eine Biertischgarnitur, wo du irgendwie mit deinen Füßen unter den Tisch klettern musst. Also irgendwie so
Der Stefan hatte ja so eine Liege mit.
Genau.
Wo er sich auch draufgelegt hat. Das war schon recht clever, das stimmt.
Genau, und das finde ich so, finde ich einfach, würde ich ganz praktisch finden.
Ja, das Optimum wären so Feldbetten, ne, die man nachts benutzt, um zu schlafen und tagsüber einfach raus in den Schatten stellt und wo sich man sich dann als Fahrer einfach drauflegen kann.
Genau. Naja, und was halt noch, was wirklich das Optimum wäre, ist, wenn man eine Massage bekommen kann. Ne? Wenn man jemanden dabei hätte, der vielleicht massieren kann und so.
Also da gab es aber auch mobile Menschen.
Ja, klar, aber das ist, da kannst du dich ja mal nicht drauf verlassen, ob die dann da sind und so. Aber das wäre so eine geile Geschichte, wenn man jemanden, also der Punkt ist, ich kenne wiederum jemanden hier in Norwegen, also hier in Norwegen, jetzt bin ich gerade mal in Deutschland, aber in Norwegen, ein guter Kumpel, der ist zum Beispiel Mechaniker und Masseur. Wenn man so jemanden hätte, der kann dabei wäre, das wäre.
Kann man den Rest der Familie entführen und die dazu zwingen, vielleicht? Du kriegst deine Kinder nur wieder, wenn du also Frondienst leistest.
Genau. Sowas wäre halt eine optimale Lösung. So,
aber wenn wir das alles jetzt im nächsten Jahr hätten, dann müssten wir aufhören, weil es nicht mehr besser werden würde.
Dann wären wir nur noch mehr. Stell dir vor, wir haben da nicht irgendwann nur zwei Parzellen, sondern so eine ganze Reihe an Parzellen.
Ihr könnt das übrigens, jeder, der das jetzt hört, ja, kann gerne die jedem Sponsor, der uns da nächstes Jahr dann unter die Arme greifen will, gerne dies mitteilen. Wir werden jedes Trikot tragen, was ihr möchtet. Wir werden alle Banner aufhängen, die ihr möchtet. Wir werden, was machen wir noch?
Na gut, also grundsätzlich finde ich die Idee, vielleicht Trikots nächstes Jahr zu haben und vielleicht mal irgendwie ein paar Banner zu haben, so an sich schon ganz cool.
Ja, also wir werden Sponsor, also wir nehmen, wir verkaufen Sponsorenplätze auf unserem Trikot. Mhm. Sofort. Also jeder, der das hört und jemanden kennt, der vielleicht so etwas gerne unterstützen möchte, reicht es weiter. Wir verkaufen unsere Seelen. Da sind wir ganz offen. Ohne Probleme.
Wenn ich jetzt an Prostitution denke, oder ja, ich denke, wir Prostitution.
Mach ich auch.
Genau, dann denke ich aber auch immer an die drei Wohnwagen, die auf dem Parkplatz standen. Auf dem
Weg die nur dahin. Du gesehen hast, komischerweise.
Die stand doch im Rückweg noch, habe ich doch gesehen.
Ja, ich auch nicht.
Also.
Also, ich habe mit mehreren Menschen gesprochen, die keine prostituierten Wohnwagen gesehen haben, außer dir.
Ja. Sei das so sehr gewöhnt vielleicht. Das ist, registriert das gar nicht mehr.
Kann man sich jetzt auch schönreden. Ja, da fällt mir an dem Punkt, möchte ich auch nochmal, was ich dir auch schon gesagt habe, unseren Frauen auch danken.
Ja,
das stimmt. Die das immer so zulassen, die uns dann auch so ein Wochenende irgendwie mit den anderen verschwitzten Kerlen rumhängen lassen. Und das finde ich auch immer noch einen Dank wert. Und ja, so war unser Rad am Ring 2014.
Genau. Nee, das also auch nochmal wirklich die Geschichte, dass das eigentlich ohne die Familie, die einen da supportet, im Vorfeld, Wochen und Monate lang, nicht möglich ist. Und was ich eigentlich festgestellt habe, ist eigentlich was auch, hat ja verschiedene andere Gründe, dass es nicht ging, aber eigentlich kann man auch wirklich auch die Familie mitnehmen. Ich habe da auch Leute gesehen, die da mit Kindern und Frau angereist sind. Ich halte jetzt vielleicht Kleinkinder an der Rennstrecke, finde ich ganz unproblematisch. Aber man kann ja im Hotel, es gibt ja das Dorint-Hotel dort gleich um die Ecke oder andere Pensionen, da kann ja irgendwie die Familie übernachten und kommt dann am Samstag mal vorbei ein Stündchen oder zum Zieheinlauf. Also man kann sowas ja auch ein bisschen verbinden miteinander.
Ja, das haben wir hier intern auch schon besprochen. Also das, wir haben es jetzt natürlich, wir haben den Luxus, man könnte aus Köln aus einer Stunde da sein. Ne? Das heißt, wenn jemand besuchen will, könnte der von hier aus sofort dahin fahren. Das ist ja kein Akt, aber in der Tat waren da auch viele, viele, viele Familien, viele Kinder dabei, viele Frauen haben ihre Männer begleitet oder die Männer haben die Frauen begleitet, das habe ich auch gesehen.
Stimmt, habe ich auch gesehen.
Also das ist auch ein Familienevent und da
und
habt keine Scheu.
Genau, und also für die E-Bike-Geschichte müssen wir vielleicht nicht unbedingt werben, aber für die Laufgeschichte. Also es ist ja manchmal auch so, dass irgendwie der eine Partner Rad fährt, der andere Partner läuft und am Samstagmorgen, bevor die Radler auf die Strecke gegangen sind, also am Samstagmorgen, Vormittag, war der Ring quasi für die Läufer freigegeben und da gab es da verschiedene.
Ja, genau, ich glaube
15
und Runde.
Und eine Runde Strecken.
Das machst du ja im nächsten Jahr auch, hast du gesagt, ne?
Auf dem Bike.
Du läufst vorher noch einmal um den Ring, damit du die Strecke noch mal ein bisschen besser angucken. Das hätten wir dies ja besser gemacht. Hätten wir dich einmal um die Runde geschickt, dass du mal weißt, wo es lang geht.
Mhm. Ja.
Also zumindest in puncto Streckenkenntnis wäre das nicht schlecht gewesen.
Ja. Gab ja auch das Zeitfahren am...
Nächstes Jahr machst du volles Programm. Wo gab es das denn? Ich glaube, es gibt sogar eine Wertung. Lauf und Radfahren. Ernsthaft. Oder gab es zumindest früher. Und das nannte sich King of the Ring. Kein Scherz. Also ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Rad und Run am Ring. Genau, Duathlon. Gibt es auch? Haben zwei gemacht.
Nein.
Doch. Da hättest du gewinnen können, mein Freund.
Oh, verdammt. Zumindest hättest du, also ein Podiumplatz wäre ja sicher gewesen.
Ja, ein Podiumsplatz wäre ja richtig sicher gewesen. Und zwar Rad und Run am Ring.
Verdammte Axt.
Wie schnell läufst du 10 Kilometer? Jetzt Pi mal Daumen.
Ach, ich. Warte mal, ich kann dir her.
Jetzt nicht auf die Minute genau.
Naja, die Strecke ist natürlich auch schwieriger.
10 Kilometer, also man weiß jetzt nicht wo, geh doch jetzt einfach mal von flach aus und rechne 10% drauf.
Gut, dann werfen wir mal das sagenumwobene Strava an. Und dann schauen wir hier mal auf die Bestzeiten. Laufen. 10 Kilometer, 40 Minuten und 55 okay. Sekunden. Also sagen 45 Minuten.
Genau. Und Radfahren 22 Kilometer, das wird dann wahrscheinlich die erste Runde gewesen. Ja, ein bisschen weniger als die erste Runde. Du bist die erste Runde in 45 Minuten gefahren. Das heißt, gehen wir mal davon aus, dass man 24, dann sagen wir mal, du wärst locker 40 Minuten mit ein bisschen, mit dem Wissen, dass du nur eine Runde musst, 38. Realistisch, oder?
Ja, vielleicht, ja.
Ja, also damit hättest du locker diese Wertung gewonnen. Der erste hat nämlich 44, 41 für den Lauf von 10 Kilometer gebraucht und Radfahren 50 Minuten 27. Hättest du was gewinnen können, hättest du aus Treppchen kommen können. So, jetzt guckst du nur noch dumm.
Jetzt guckst du nur noch dumm, ey. Verdammte Axt.
Hättest du das? Scheiße, vielleicht mache ich das nächstes Jahr.
Ja.
Vielleicht bereite ich mich ganz gezielt darauf vor und mache danach die Betreuung. Das ist da auch ein Plan.
Warum nicht? Ja, klar, warum nicht?
Ja, klar. Also, weißt du, jetzt mal anders gesprochen, der zweite hat 56,40 gebraucht für 10 Kilometer. Das traue ich mir zu in der Zeit. Und hat für die 22 Kilometer 46 Minuten gebraucht. Also der hat 1,34 gebraucht. Ist egal, wenn ich es überlebt hätte, wäre ich Dritter geworden.
Hm?
Ah, neues Ziel. Ich sehe es schon, ja. Also wenn ich nächstes Jahr nur die Betreuung mache, dann mache ich das auf jeden Fall. Hey, wann komme ich mal wieder auf ein Treppchen?
Also auf nächstes Jahr starten dann irgendwie fünf Leute.
Ja, genau, dann werde ich Vierter und dann beiß ich in die Holzmedaille. Aber was soll's. Hauptsache Spaß dabei gehabt. Das ist ja immer mein Motto. Und dann ist es auch egal, was dabei rumkommt. Aber interessant. Muss ich nochmal gucken, welches diese 22-Kilometer-Geschichte auch war. Ob das Zeitfahren am Sonntag war oder am Freitag oder ob das wäre noch besser. Weißt du, dann wäre ich am Samstag nach dem Lauf schon durch. Mal gucken. Wie geht's jetzt mit dem Velosnack weiter? Ich glaube, nächste Woche haben wir ja vielleicht dieses Interview, was ich mache. Wir werden jetzt erstmal so 2 Wochen kommen. Du mal erst wieder in Norwegen an und dann setteln wir uns. Wir haben mittlerweile auch schon noch ein paar Themenvorschläge bekommen von Hörern. Für die lange E-Mail von dem einen Herrn möchte ich mich bedanken. Da werde ich auch nochmal in Ruhe drauf antworten. War gerade nur so viel um die Ohren. Und da sind so 2, 3 Themenvorschläge schon eingegangen. Die werden wir jetzt so mal sukzessive dann auch, es geht ja jetzt auch langsam Richtung Herbst, abarbeiten. Und
Eurobike steht an.
Eurobike, stimmt. Eurobike steht
ja,
an.
Ist ja bei Eurobike und Ötztaler bei mir.
Genau, stimmt. Wann fährst du los? Kannst du das schon sagen? Da kriegen wir aber vorher noch was hin.
Ja, da kriegen wir auf jeden Fall vorher noch was hin. Ich schaue gerade mal, ich werde vermutlich den entweder Montag den 25. oder Dienstag den 26. Fliegen. Ich bin noch nicht, also ich bin ja, da noch ein bisschen unentschlossen. Vielleicht kann mir auch jemand weiterhelfen. Es gibt ja eigentlich, an dem Dienstag gibt es so ein Demo-Day, wo man quasi Bikes testen kann und fahren kann und so weiter und so fort. Und dann stellt sich für mich so die Frage, wie viele Tage Eurobikes sind eigentlich sinnvoll, also von der eigentlichen Messe.
Mehr ist immer gut.
Ja, ich könnte das absolute Maximum wäre der volle Mittwoch als Messetag, der Donnerstag, der Freitag und ich könnte sogar noch einen Teil vom Samstag als Messetag nutzen. Aber ich habe auch schon Messen erlebt, jetzt nicht Eurobike, aber andere Messen, wo du dann irgendwie am dritten Tag denkst, nee, komm, also 2 Tage waren genug, jetzt ist es ausgelutscht. Und da ist so die Frage, genau, wie viele Tage ich eigentlich auf der Eurobike dann doch letztendlich verbringen sollte. Und wenn da jemand einen guten Tipp hat und sagt, pass auf, mit 2 Tagen Eurobike, vollen Tagen bist du durch und kriegst alles gut gehandelt, so groß ist es letztendlich nicht, dann wäre mir das ja hilfreich, wenn jemand sagt, du, nach 2 Tagen bist du vielleicht bei der Hälfte. Dann weiß ich, dass ich auf jeden Fall den dritten Tag dranhänge.
Da kann ich dir jetzt auch nicht helfen.
Du kannst ja mal deine Kollegen befragen, die das ja sicherlich gut kennen.
Ja, aber ich glaube, das ist nicht der, das ist halt mehr der geschäftsmäßige Blick und nicht der interessierte Blick. Ich glaube, das, also werde ich definitiv mal. Aber ich glaube, das ist eine andere Perspektive, die man da einnimmt. Dass man eigentlich die Sachen so abarbeitet oder durchgeht, die man muss und will und den Rest, es gibt ja mittlerweile auch so Firmen wie Specialized, die gar nicht mehr da sind. Und ich glaube, das ist nicht der Blick, den du haben wirst.
Sicherlich, trotz allem, was jetzt die Menge betrifft, ist es ja bei mir so, dass zum Beispiel der Downhill-Bereich oder Mountainbike-Bereich fast allgemein, ich ja jetzt auch nicht so interessiert bin, zum Beispiel. Also ich werde mir jetzt auch ein paar Mountainbikes-Geschichten nochmal angucken und so, aber das ist jetzt nicht das, was mich da so primär interessiert oder E-Bikes. Das sind jetzt auch so Themen, die dann wiederum bei euch relevant sind, also genau. Aus dem Geschäftlichen her, wo ich dann auch komplett sagen kann, du E-Bikes, lasst mich damit in Ruhe.
Hörer, meldet euch bei Markus, um es ihm zu sagen. Und ja, dann schauen wir mal weiter. Und auch, ob wir uns am Freitag dann da treffen, dann gehe ich mal.
Du bist am Freitag da.
Ich gehe davon aus im Moment.
Genau. Und ich muss mal schauen, ich würde ja gerne, also das muss ich mir nochmal überlegen, wie wir das machen, würde ja eigentlich gerne auch vielleicht hier und da ein Interview machen oder Bericht von der Eurobike oder vielleicht machen wir eine Folge von der Eurobike oder nach der Eurobike über die Eurobike. Boah. Das haben wir noch nicht ganz genau, aber irgendwie werden wir da schon was machen.
Irgendwas werden wir schon hinkriegen.
Auf jeden Fall klar.
Ja. Und dann machen wir auch noch was zum Ötz mit dir. Und mit dem Chris mache ich noch eine Retrospektive. Es gibt viel zu tun.
Genau, jetzt ist so, kommen wir wieder in die Gänge.
Ja, legen wir uns jetzt schlafen und habt viel Spaß beim Hören. Vielen Dank fürs lange Zuhören. Das war jetzt nun eine etwas längere Folge als sonst, aber es war ja auch so ein bisschen der Event des Jahres für uns.
Ja, das stimmt.
Ja, also dementsprechend müsst ihr euch jetzt durchkämpfen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wer möchte, wer jetzt schon sagt, das klingt alles so gut, das klingt alles so super, da möchte ich nächstes Jahr definitiv dabei sein. Wir müssen mal gucken, wie wir das machen, ob wir das wie dieses Jahr machen, dass wir quasi komplett sagen, wer mitfahren will, meldet sich und fahrt mit. Oder ob wir jetzt schon mal sagen, die und die Leute sind gesetzt, weil wir sie vielleicht schon lange kennen und uns dann auch freuen, mit denen das Wochenende da zu verbringen und da würden wir uns ein bisschen die Chance bekommen, neue Leute kennenzulernen, was ich immer schade finde, weil das hat dieses Jahr ja auch wunderbar geklappt. Aber wir gucken mal, wir werden eine gesunde Mischung aus allem finden. Aber wenn ihr jetzt schon sagt, hey, das klingt so super, da möchte ich bei sein, dann schreibt es uns ruhig und gebt uns mal ein Feedback dazu. Umso größer die Chancen, dass es vielleicht gelingt.
Genau.
Ja.
Ich denke, das wird.
Und Einzelstarter, die jetzt Lust bekommen haben, als Einzelne zu starten. Es wäre natürlich auch toll, wenn wir irgendwie so eine 4 Einzelstarter mit 4 Parzellen dann hätten. Mehr Platz, auch da, mehr ist immer gut.
Genau, auch Einzelstarter, die vielleicht sagen, Mensch, ich will nochmal Einzelstarter machen, aber vielleicht unter dem Namen Velo Home oder sozusagen mit der Infrastruktur dahinter, mit vielleicht dem Support, der möglich ist.
Ja, genau.
Ist auch super.
Ja, stimmt. Okay, einen schönen Abend, schönen Tag, schönes Wochenende, was auch immer. Tschüss.
Genau, tschüss.